Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Multimaniacs. Diesmal ohne André und Magnus, dafür mit zwei Gästen, und zwar dem Valgard und dem Pixel oder Jonas und Jimmy. Stellt euch doch mal vor.
Ich lasse den Pixel an der Stelle einfach mal den Vortritt.
Ich soll mich zuerst blamieren. Okay, jetzt kriegen wir ihn. Hallo. Genau. Ich bin der Pixel, ich bin lebhaft momentan in Berlin, 32 Jahre jung, und ich spiele Videospiele seit circa 20 Jahren, bisschen mehr.
Und er sucht eine Frau fürs Leben. Oder einen Hund.
Den Hund nehme ich, die Frau muss nicht sein, da habe ich schon eine andere Dame in Aussicht.
Ja, ich bin der Jonas. Ich bin hübsche 21 Jahre jung. Ja. Ich lebe momentan in Irland. Ich bin Community Manager bei Google. Und ich spiele PC-Spiele seit, das ist eine gute Frage, 15 Jahren. Ich habe relativ früh angefangen und ich habe in total habe ich vielleicht, glaube ich, 22 oder 25.000 Stunden in diversesten Videospielgenres.
Ja, ich glaube, wir können alle gar nicht mehr unbedingt schätzen, wie viel es jetzt wirklich bei uns sind, ne?
Nicht so wirklich. Also da gab es mal so eine Zeit, wo ich ausschließlich WoW gespielt habe. Da konntest du in-game immer schön gucken, wie viel. Da ist mir dann immer wieder schlecht geworden. Heutzutage ist Steam meistens mein einziger Anhaltspunkt.
Okay, unser Thema heute ist das gute Musou oder Dynasty-Samurai Warriors. Eine Spielereihe, die irgendwo dieses typische man liebt es oder man hasst es Ding ist. Ich kenne wirklich niemanden, der irgendwo mal gesagt hat, ja, ich finde das an sich ganz okay, aber klar, Kurzzeit spielen und so, aber es gibt nichts, wo man sagt, ja, ich find's ganz cool oder ja, vielleicht ist es nicht so. Gut, ich bin heute ein bisschen durcheinander, wie man merkt. Ich habe eben schon eine Kurzaufnahme für unsere Maniacs Medienwoche gemacht und habe ungefähr 50 Mal angefangen, 3 Minuten einzusprechen, war geil. Wir fangen jetzt einfach mal an. Was ist denn Musou? Wollt ihr euch da äußern als genauso fachkundige Menschen wie ich oder soll ich einfach mal anfangen damit?
Fangen wir mal an und ich glaube, wir korrigieren dich einfach, wenn du Mist erzählst.
Genau, ihr quatscht mir jetzt die ganze Zeit einfach rein und sagt, na, das stimmt überhaupt nicht. Ich lasse jetzt tatsächlich mal Dynasty Warriors 1 aus dem Spiel, weil das Gameplay, was für die Musou-Reihe so entscheidend ist, ist eigentlich erst mit Dynasty Warriors 2 gekommen. Der erste ist ein Beat'em-up gewesen, der zweite ging einen anderen Weg und irgendwie hat man sich da anscheinend darauf versteift, was ich ganz cool finde, weil wir haben auch genug andere Beat'em-up-Franchises. Wollt jemand irgendwas dazu sagen gerade?
Nee, momentan klingt das noch ganz vernünftig.
Das klingt noch ganz vernünftig, auch vor allem, dass du recht damit hast, dass Dynasty Warriors 1 war quasi der Start, aber jetzt auch nicht das Nonplusultra. Also das fing tatsächlich erst so mit dem zweiten an und der war richtig gut.
Genau, ja. Da ging es dann in Massenschlachten und über den Spielverlauf hinweg. Wir sind ja jetzt inzwischen beim 8. Teil von Dynasty Warriors und beim 4. Teil von Samurai Warriors und einigen Ablegern, zu denen wir später noch kommen. Das ist dabei geblieben, mal mehr, mal weniger, kommen wir auch gleich noch dazu. Jedenfalls, es ist eine Spielereihe, bei der man den Kopf nicht unbedingt braucht. Das ist sehr angenehm, weil man kann einfach mal ausschalten und eigentlich braucht man auch nur 2 Knöpfe. Ja, gehen wir mal dahin, nachdem wir dieses Spiel skizziert haben, außer ihr wollt noch irgendwas hinzufügen, was ich jetzt vergessen habe oder übersehen habe.
Naja, also ich würde ja die 2 Knöpfe so ein bisschen beanstanden. Also 4 sind's ja schon, aber das war's dann auch.
Ja.
Naja, man kann muss ja deine Kombos machen können. Kombos und Laufen.
Ja genau, Laufen.
Du kannst auch noch wegspringen.
Nicht in jedem Teil.
Genau. Aber im zweiten konntest du das schon.
Genau, das konnte man, ja. Du konntest, ja. Es gab eben in Dynasty Warriors 3, damit habe ich angefangen, das ist ja auch gleich der nächste Punkt, da konntest du, glaube ich, sogar noch die Sprungkraft mit Items erhöhen, also so, dass du höher springen konntest und weiter und sowas.
Richtig, nice. Du konntest aber nie in den älteren Teil über irgendwelche Hindernisse rüberspringen, leider Gottes. Du konntest nur nach oben springen, genau. Bisschen nach vorne, allerdings reicht's, was das Ganze ein bisschen gehemmt hat. Aber es war schon okay, um irgendwo mal, ich sag mal, eine höhere Attacke zu machen.
Genau, eine höhere Attacke oder halt weiter nach vorne zu springen, so dass du ein bisschen abkürzen konntest.
Absolut.
Gut, dann fangen wir auch direkt mal damit an, mit unseren Lieblingstiteln. oder unserem Einstieg erstmal. Also mein Einstieg war 2001 mit Dynasty Warriors 3. Da ich keine PlayStation hatte, habe ich auf der Xbox angefangen, auf der ersten. Daher auch der Dreier, weil ich glaube, den Zweier gab's nur auf der PlayStation, ne?
Exakt, ja. Das war ein PlayStation-Only-Titel. Und mit dem habe ich angefangen. Das muss aber sowas um 2005 oder so gewesen sein. Also da war der schon relativ alt. Jetzt muss man aber auch mal im Verhältnis sehen, ich bin ja auch noch nicht sonderlich alt. Also als Knirps in 2001 habe ich das dann ja doch nicht gespielt. Da war ich ja so 6 Jahre alt, ne?
Da stellst du mir gerade die Frage, wie du drangekommen bist an den Titel.
Meine Eltern.
Okay.
Die haben mir seit jeher einen Haufen Gewaltspiele geschenkt und das fand ich wahnsinnig gut, weil was anderes habe ich auch nicht spielen wollen.
Na, ich frag nur, weil das wäre
relativ nah dran. Der junge Stress, so gibt dir mal Gewalt.
Es war ja relativ nah dran am Release der PlayStation 3, deswegen, also vom zeitlichen her, deswegen war das ja ein bisschen. Yeah.
Nein, eine PS3 habe ich nie gehabt, aber eine 2 habe ich gekriegt. Die war dann schon relativ günstig, weil man hatte gehofft, dass ich mich nicht so sehr auf Konsolen fixiere oder auf Zocken allgemein, wenn ich eine veraltete Konsole kriege.
Tja, das hat wohl nicht ganz geklappt.
Nicht so richtig, schief gewickelt.
Ist auch eine geile Taktik. Am besten wäre es gewesen, du hättest ein SNES bekommen. So nach dem Motto, das Spiel, dieses Spielsystem ist so alt, das wird ihm keinen Spaß machen.
Einen Super Nintendo habe ich gehabt, den alten mit den Cartridges.
Ja.
Wo du auch mal reinpusten musst. Heutzutage ist ja lecken das Ding, aber damals reinpusten war noch wichtig.
Ja, da habe ich mir öfter Speicherstände kaputt gemacht. Wer ist jetzt umgefallen?
Der USB-Stick.
Du hast einen USB-Stick umgeschmissen, das macht man nicht.
Normalerweise
Gut, also wie ist bei dir, Pixel? Womit hast du angefangen?
Ich habe damals mit dem 2 auf der PlayStation 2 angefangen. Das war, ich glaube, kurz nach Weihnachten 2000, direkt Jahre 2000, als die PS2 rausgekommen ist. Mhm. Da lag es das dann nachträglich unter dem Weihnachtsbaum, weil es zu Weihnachten keine PlayStation 2s mehr gab, wo natürlich meine kleine Schwester dann richtig Drama gemacht hatte und das Cover so toll fand, weil asiatisch, Manga, finde ich toll, muss ich haben. Hat das Spiel angemacht, Spiel ist ja doof, jetzt musst du spielen, zeig mir, wie das geht. Und dann durfte ich da erstmal loslegen, Button Smash, dachte mir, das ist ja eigentlich voll geil und es spielt sich wesentlich schöner als Final Fantasy. Und so war ich dann auf Dynasty Warriors 2 gehockt. Erstmal alle Charaktere freispielen, dann alle Endings freispielen, dann die Zusatzwaffen und die Sonderkarte. Das war noch was.
Da sind wir auch bei einem Thema. Das hat sich ja über die Spiele hinweg verändert. Ich meine, klar, ich das weiß noch, bei Dynasty Warriors 3 gab's, glaube ich, irgendwie 45 Charaktere oder sowas oder sogar noch weniger. Bei 4 wusste ich noch, da gab's dann irgendwie 9 mehr und ich bin damals gehypt. Da gibt's auch eine Seite, Koei Warriors, die ist seit 2015 nicht mehr aktualisiert worden, aber die habe ich damals andauernd verfolgt, weil da hat's immer die Neuigkeiten, wer jetzt endlich spielbar ist, weil du hast ja viele Charaktere waren ja solche Default-Modelle, wo dann irgendwie 3 verschiedene Soldaten da waren. Und von denen wurden ja dann später auch immer wieder welche nachgeliefert, dass sie dann individualisiert wurden.
Ja, ich habe zum Beispiel im zweiten Teil nie wirklich einen der Charaktere gespielt, die du vorgegeben gekriegt hast. Mhm. Ich habe seit jeher in allen Teilen wahnsinnig viel Gebrauch gemacht vom Custom Officer Feature.
Das in dem zweiten schon? Musstest du denn nicht erst freispielen?
Ich glaube, du musstest es freispielen, dass du bestimmte Waffen nutzen konntest. Okay. Aber wenn ich jetzt nicht ganz blöd bin ich mir relativ sicher, dass das Feature an sich von Anfang an frei war.
Das Feature war gleich verfügbar, aber du konntest es nicht nutzen, weil du nichts auswählen konntest, weil du erst freispielen musstest.
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz
sicher. Ich weiß es nicht,
ich hatte damals das Lightning Sword gespielt. Das gibt's heute noch im 8. Teil, sieht aber mittlerweile anders aus und funktioniert ein bisschen anders.
Ich weiß noch, dass dieses Custom Officer Ding, das wurde mal rausgenommen. Ich meine, in 3, 4 und 5 ist es nicht drin. Meistens in den Empires Teilen. Und jetzt in den neueren ist es auch immer mal mit dabei, aber das kommt mal mit rein, mal raus. Bei 3 weiß ich auf jeden Fall, da konnte man sich seine Truppen selber machen.
Oh,
da
nice.
Konntest du halt aus diesen Default-Soldaten der einzelnen Fraktionen und der einzelnen Settings wählen. Also konntest da die Nanman nehmen, du konntest Amazonen wählen, also irgendwie so zumindest Amazonen. Und dann konntest du die einfärben und ich glaube, du konntest den Namen geben. Ich glaube, du konntest den Namen geben.
Truppe, du konntest eine Truppe benennen, damit du selber unterscheiden kannst, was ist. Du konntest zwischen Speerwerfern, Bogenschützen, Nahkämpfern differenzieren und einsetzen. Das hattest du damals in den alten Teilen noch als Verstärkungstruppen.
Ja, die sind ja dann hinterhergewuselt. Aber das ist eins der Features, die hast du eigentlich. Also klar, da hast du noch drauf geachtet, aber letztendlich wichtig waren sie nicht, weil das Wichtigste ist, dass du alleine dadurch metzelst dich.
Ja,
das ist absolut. Aber auch so ein Punkt, den ich teilweise störend finde bei dem Teil. Du fängst quasi in der Arena an, wirst in der Arena reingeschmissen. Also erstmal hast du Stimmli gestartet, einen Charakter ausgewählt, dann kam eine leichte Cutscene, die Story so ganz leicht erklärt hat, und dann wärst du in eine Arena-Karte reingeschmissen, wo du erstmal 50.000 oder gefühlte 50.000 Soldaten platt machen musst und dann ein, zwei Mini-Bosse, bis der große Boss auf der Karte erscheint. Und das war's. Wirklich komplett von vornherein immer nur auf Masse. Nicht mal, dass du klein anfängst für die Einsteiger, hey, du hast jetzt hier 15 Soldaten, die du töten musst. Mhm. So Wave-mäßig, weißt du. Das gab's halt damals nicht. Gibt Fighter auch momentan nicht, bei wenigen Ausnahmen. Ja. Was das Ganze von vornherein komplett überdimensioniert und den Spaß eigentlich schon rausmacht, weil es keine Steigerung gibt. Du hast immer nur eine volle Karte.
Oh, also, das hat ja, die Menge an Gegnern hat sich ja schon geändert. Ja, also, wo ich zum Beispiel weiß, in Dynasty Warriors 3 ist, glaube ich, die zweite Karte, die Schlacht am Tong-Tor oder so. Und da war mein Max-Ding, glaube ich, 8.000. Aber ich muss dazu sagen, Dynasty Warriors 3 hat's auch mit den Gegnern, die auf der Karte sein können, krass übertrieben. Das fand ich wunderschön. Und du konntest da halt diese Spawn-Gates, da konntest du ewig dran rumstehen. Und da sind immer kleine Grüppchen mit 5 Leuten rausgekommen. Und ich habe meistens die Maps knapp bis zum Ende der Zeit gespielt und habe alles kaputt gemacht. Das ging später nicht mehr. Die haben das Ganze abgestraft. Also in den späteren Titeln, ich hatte auch schon mal Maps, da habe ich vielleicht 200 Leute kaputt gemacht.
Das verstehe ich komplett. Für uns Altgebacken ist es sicherlich eine schöne Sache, sich einfach nur auszutoben, aber die Neueinsteiger, die du natürlich ja schmackhaft machen möchtest teilweise, die werden von sowas eigentlich abgeschreckt, weil sie sich durch Messen durchkämpfen müssen, bis es weitergeht. Und da sehe ich einfach das Problem mit der Entwicklung, dass das Spiel für neuere oder für neuere Zielgruppen einfach nicht mehr tauglich ist dann später.
Na, ich denke, ja, das ist auch einfach, sorry, möchtest du zuerst?
Nee, mach du mal, ja, weil meins driftet dann schon wieder in die Richtung Samurai Warriors ab.
Ah, I see. Ich denke, es hat auch einfach damit zu tun, dass oder viele Gegner auf einer Karte haben es zwar schön, aber der Punkt ist, wir spielen relativ overpowerte Krieger. Ja. Also relativ overpowered ist da teilweise sogar noch ein lächerlicher Witz. Weil im Prinzip hast du da tausende an Soldaten und nicht einer von denen kann dir auch nur ein bisschen was. Also ich erinnere mich da noch, um auch jetzt wieder so ein bisschen in Samurai Warriors Richtung zu schweifen. Da gab es im zweiten Teil, hast du Level gehabt und Level 20 war das Höchste.
Das stimmt. Mhm.
Und sobald du Level 20 warst, warst du quasi absolut unbesiegbar. Du hattest alle Fähigkeiten freigeschaltet. Du konntest da theoretisch rumstehen und da haben andere Level 20er NPCs auf dir rumgeklatscht und das hat dich nicht interessiert.
Mit wenigen Ausnahmen. Es sei denn, du wurdest gestunt und hattest einen Hook abbekommen. Dann hast du teilweise schon mal ein bisschen Schaden kassiert.
Aber oder selbst du bist dann auf Lobo getroffen.
Genau.
Gut, das ist oder halt bei Samurai Warriors Keiji Maeda und später Tadakatsu Honda.
Oh ja, oder Hanzo. In Level 20 Hanzo war auch immer doof, weil der dich halt einfach
weggeht. Ja, weil der arschschnell war, genau.
Genau, der kam halt von der Seite, hat dich weggesnatcht und du warst tot.
Ja. Ja, und wo wir dann gerade bei Samurai Warriors sind, da gibt es nämlich, also da weiß ich noch, ich habe den ersten Samurai Warriors gespielt, da hattest du so eine Art, also du konntest ein Tutorial machen, da konntest du die ganzen Sachen, wie zum Beispiel mit einem Bogen Pfeile abwehren, was ich nie benutzt habe, weil es einfach ein Krampf war, konntest du machen oder dann eben auch einfach das Kämpfen lernen. Ich fand aber auch bei Samurai Warriors 1, das ist inzwischen ja auch so ein bisschen anders, dieses ganze Samurai Warriors 1 und 2 und ich glaube auch 3, die waren mehr auf Missionen aus. Also während du bei Dynasty Warriors, da konntest du ja wirklich einfach schön alles abarbeiten, die Ecke leer machen, die Ecke leer machen, die Ecke leer machen, am Ende dann den entscheidenden Offizier kaputt machen und dann war's das. Und in Samurai Warriors musstest du ja tatsächlich bestimmte Orte besuchen und musstest rechtzeitig einen Feuerangriff starten oder sowas. Fand ich zu der Zeit, als ich es gespielt habe, ein bisschen nervig, weil ich wollte halt nur kaputt machen. Aber inzwischen finde ich es ganz cool, weil da war mehr Handlung drin. Da gab es ja auch zum Beispiel Festungen, die du dann nicht einnehmen musstest, sondern du bist ja von der einen Map dann in diese Festung rein und bist dann aus der Festung wieder raus und warst wieder auf der anderen Map. Also das waren ja Multilevel-Szenarien manchmal.
Absolut, ja.
Ja, und da gab es in Samurai Warriors 1, diesen Modus habe ich geliebt, da gab es den sogenannten Musu-Mode, wo du tatsächlich nur Gegner in einer kleinen Arena hattest. Das war einfach irgendwie so eine viereckige Arena und die musstest du kaputt machen. Und du hattest halt überall diese Musu-Töpfchen für alle Zuhörer, die sich mit der Materie gar nicht auskennen. Musu ist nicht nur der Name, der japanische Name dieser Reihe, sondern ist auch die Spezialleiste für den Superangriff, den ihr machen könnt. Und genau, wird halt durch so kleine Töpfchen aufgeladen. In alten Teilen konnte man sich selber noch aufladen. Heute wird's mit dem Kämpfen aufgeladen. Und in diesem Muso-Modus bin ich dann halt mit Kunoichi, falls ihr die auch kennt, Ninja mit zwei Schwertern, einfach nur noch durch die Gegend gewirbelt und hab dann Töpfchen für Töpfchen aufgesammelt und meinen endlosen Muso-Angriff gemacht.
Immer wieder aufgefüllt.
Ja, er hat sich immer wieder nur aufgefüllt. Und ach, das war so schön. Also, wenn man bei dem Spiel die Framerate droppen kann auf einer Konsole, die letztendlich für das Spiel noch ausgelegt war, dann hat man was erreicht.
Das ist richtig.
Ja. Das waren meine Erinnerungen an Samurai Warriors.
Das sind schon gar keine schlechten Erinnerungen, sagen wir es so. Ich meine, ich kann mich immer noch daran erinnern, ich habe wie gesagt das Lightning Sword gespielt, beziehungsweise damals hieß es noch Curved Sword. Heutzutage gibt es im achten Samurai Empires Teil gibt es das Curved Sword und das Lightning Sword. Das sind zwei unterschiedliche Waffen mittlerweile. Spielen sich aber im Prinzip relativ gleich. Das eine wird quasi in einer sehr angreifenden Pose von oben down gehalten und das andere wird quasi von an der linken Seite gehalten. Kampftechnisch hat sich da wenig geändert. Punkt war, wenn du mit dem Level 20 warst, hast du quasi, das war damals das mächtigste Schwert im Spiel. Da hast du einfach ganze Gegnermassen von hunderten an Gegnern. Ein Schlag und die waren weg, oder du hast deinen Musu-Angriff.
Das hat schön weit gewirkt, das fand ich auch. Also du hast ja auch, du kannst ja auch Items ausrüsten und da gab's ja auch die Reichweite. Weiß jetzt nicht mehr, ob's da, also in Dynasty Warriors 3 gab's das, in Samurai Warriors gab's das auf jeden Fall auch. Und wenn du dann halt auch zum Beispiel mit Lu Bu, mit seiner blöden Feuerlanze, die er da hat, angegriffen hast, dann hast du ja wirklich alles weggehauen.
Ja.
Hat immer Spaß gemacht. Der wurde schon in Dynasty Warriors 4 dann extrem reduziert. Lu Bu ist immer noch einer der stärksten Charaktere überhaupt, aber ich kann mich noch erinnern, in 3 hatte der so einen Stampfangriff.
Diese Stampede.
Und da kannst du, die Leute sind auf mich zugekommen, ich habe einmal gestampft und die waren alle tot. Das ging später nicht mehr. Die haben dann zwar immer noch massiven Schaden bekommen und waren gestunt, aber die waren halt nicht instant tot. Das fand ich schade.
Wir haben den Move damals liebevoll das Nashorn genannt.
Ja, das passt gut.
Das passt tatsächlich.
Ja, wo wir dann auch schon dran sind, was ich finde, die alten Teile hatten weitaus mehr zu bieten in Sachen Freispielen. Wie schon gesagt, das hatte ich gerade eben schon mal geteasert. Das hat sich ja ziemlich geändert in 3 und 4. Da musste man zum Beispiel für diese vierten Waffen unbedingt auf schwer oder sehr schwer bestimmte Dinge in einer Mission machen. Und du musstest dann auch mit verschiedenen Charakteren genau das machen oder dich an irgendeiner Stelle angreifen lassen und sonst was. Das fand ich ziemlich cool, weil da hatte ich dann damals mir auch immer bei einem Kumpel Lösungswege ausgedruckt und hab die mitgenommen und hab seitenweise geblättert, in welcher Schlacht muss ich was machen, damit das passiert. Das hat sich heute ja geändert. Heute, gerade in Warriors Orochi, du hast es vorm Cast schon gesagt, Jonas, da ist es auch die schiere Menge. Du hast über 140 Charaktere und letztendlich machst du eine Mission und danach sind 3 Leute einfach mit in deinem Team, die das du dann auswählen kannst. Nachvollziehbar, aber ein bisschen schade, weil so dieses, ich möchte noch jemanden besonderen freispielen, das ist ziemlich weit nach hinten gerückt. Das gibt's da auch. Das sind aber dann Geschichten, wo du im Grunde einfach nur die Menge an Missionen erledigt haben musst, um irgendwas freizuspielen, beziehungsweise dann mal in einer Mission irgendwie einen Gegner besonders angreifen. Aber nichts, wo du den Schwierigkeitsgrad ändern musst oder sonst was. Und Dynasty Warriors und überhaupt die ganzen Warriors-Titel, das ist eine der wenigen Spielereien, wo ich die höchste Schwierigkeitsstufe sehr gerne wähle, weil es dann erst richtig Spaß macht.
Das ist richtig. Aber der Punkt ist halt, der normale Schwierigkeitsgrad ist jetzt aber für den Standardspieler auch nichts, wo ich sagen würde, das ist sonderlich anspruchsvoll, das ist so für Casual, nee. Weißt du, das...
Das ist richtig, genau.
Ich stell vielleicht mal auf Standard, wenn ich ein bisschen sauer bin, ja, wenn ich gerade ein bisschen abreagieren will, weil dann slash du einfach mal durch 2000 Leute durch und das ist wie Butter. Ja, das ist wie ein Messer in die Butter packen.
Das ist nur Dead Rising spielen in dem Moment.
Ja, genau, das kannst du halt... Genau. Das ist, ich weiß nicht, also es gibt halt so viele Charaktere auch, das kommt ja auch dazu, wie du auch schon sagtest. Du kannst dich dann danach immer, ich gehe zum Beispiel hin beim achten Teil Empires, wenn ich danach, nach jedem Match kriegst du dann plötzlich, ja, der und der hier hat jetzt surrendered, der gehört jetzt zu dir. Ich execute die alle. Ich lege die alle um. Ich will die alle nicht haben.
Brauche ich nicht. Zack, zack, zack.
Na, der Punkt ist, mein Team ist voll mit Charakteren, die vom Anfang an da waren und ich sehe das ja storytechnisch so ein bisschen so, ja, eben gerade hast du noch versucht, mich zu töten, ja, so, also so storymäßig. Und jetzt bist du plötzlich auf meiner Seite, das machen wir nicht. Ja. Du kannst, bleib mal, wo du bist, ne?
Ja, ich trau dir nicht, du.
Ja, und mal ganz davon abgesehen, du wirst überschüttet mit denen. Also, wenn du jetzt, im achten Teil Empires hast du so viele Ländereien, die ja am Anfang nicht dir gehören. Wenn du da jetzt hingehst und jetzt plötzlich von jedes Mal, wenn du irgendwas übernimmst, dann 18 Offiziere hast und du die alle übernimmst, dann bist du irgendwann dann das Land unter.
Ja gut, bei Empires hast du ja auch wieder das ist natürlich noch ein bisschen abseits davon, da kriegst du ja auch wieder solche Random-Generäle. Das sind dann nicht nur diese individuellen, die irgendwie besonders sind, sondern da hast du halt irgendwie auch fünfmal denselben mit demselben Hut.
Genau. Selbst von den Standardoffizieren hast du nach wie vor genug. Da gibt's glaube ich auch 50 Stück oder so. Es gibt 4 Bäume mit jeweils, ich glaube, 20 oder 30 Leuten. Also da gibt's mehr als genug.
Ja, ja, also in Empires, das weiß ich auch noch, da kannst du ja auch sehr, sehr viel an Individualisierungsmöglichkeiten hast ja für deinen eigenen General. Da kannst du ja auch wieder sagen, du möchtest einen eigenen General bauen, statt mit einem vorgegebenen. Und da weiß ich auch noch, da habe ich auch ewig dran gesessen.
Ja, wobei sie den Modus verhunzt haben im 8. Da kannst du nicht mehr einfach einen neuen General machen und in die quasi in die Storyline integrieren.
Genau.
Wie in den alten Teilen, sondern du musst quasi einen Storyline-General austauschen für deinen eigenen. Ich habe zum Beispiel Dong Zhuo ausgetauscht. Ich heiße quasi Dong Zhuo, ja, aber ist mein eigener General. Ich musste den austauschen, der gibt's nicht mehr in meiner Storyline.
Ja. Echt, musste man das so machen?
Mhm. Ja. Du kannst im Samurai Warriors 8 kannst du keinen normalen Offizier mehr, den du selber erstellt hast, in die Storyline integrieren. Du musst quasi einen Storyline-Offizier aus der Storyline entfernen.
Und wenn ich glaube, da habe ich irgend so ein No-Name-Heini genommen, weil ich habe mich jetzt gewundert, dass man dann die richtigen Namen rausstreichen kann, aber dann habe ich wahrscheinlich irgend so ein 0815-Heini genommen und den replaced. Weil das
Glück habe ich nicht gehabt.
Aber wo wir auch bei Story sind, es ist jetzt zwar ein bisschen chaotischer, als ich es mir hier aufgeschrieben hatte, aber es passt alles so gut. Auch vor dem Cast hat man ja kurz drüber gesprochen, es ist ja nicht rein fiktiv. Also klar, im alten China und im feudalen Japan sind jetzt keine Leute rumgelaufen, die 5 Meter hohe Lanzen hatten oder mit Bären an den Händen rumgekämpft haben. Aber die Charaktere sind ja entlehnt von der Originalhistorie, kann man ja jetzt auch schwer sagen, weil es ist ja 400 oder 500 vor Christus. Ist eine Weile her, gerade bei Dynasty Warriors oder nach, auf jeden Fall ist schon ein bisschen lange her. Aber die Charaktere sind ja überliefert, die meisten, aus Legenden, Sagen und historischen Geschichten. Auch die Schlachtfelder sind zum Großteil so gehalten. Und das gibt natürlich auch wieder dieses Einer gegen viele Prinzip wieder, weil wen ihr jetzt spielt, das sind ja schon Helden aus dieser ganzen Sagengeschichte und dementsprechend macht's wieder mehr Sinn, aber es macht immer noch keinen Sinn, dass jemand einfach mal 9000 Leute in einer Viertelstunde killt.
Absolut, absolut. Ja. Das ist.
Da nimmst du dir das Pferd, leitest einmal los und dann machst du das schon. Das ist kein Problem. Genau. Ich bin sicher, im alten China hat es das auch gegeben.
Klar, einmal einfach einmal.
Ja, da gab es eh genug schon. Leute, die sind nicht so stark, deswegen fallen die auch ganz schnell um.
Nee. Den Spaß mal beiseite, solche großen historischen Schlachten. Die Frage ist auch mit Überlieferung danach, ob ein Großteil der Schlachten wirklich so stattgefunden hat, wie sie im Spiel erzählt wird, oder ob Charaktere, die einfach nur der Attention, der Reichweite nach halber erfunden worden sind, weil der Charakter braucht jetzt eine kleine süße Schwester für andere Charaktere.
Ja, genau. Also in den späteren Teilen wurden einige Charaktere entweder komplett hinzuerfunden oder eben aufgebauscht, obwohl sie eigentlich irgendwie halt so der Kellner im Restaurant nebenan waren. Und plötzlich sind sie irgendwie ein großer Kriegsherr.
Dazu muss man auch sagen, was dann in späteren Teilen sehr schlimm war. Sie haben gewisse Charaktere genau wie Waffen nur noch als DLC, On Demand oder Pre-Order reingesetzt. Und das fand ich ein bisschen schlimmer.
Ja, aber das haben sie dann später wieder weggemacht, meine ich.
Es war ein Empires, also Warriors 8 Empires war es auf jeden Fall krass dabei, dass dann gewisse Charaktere, die du eigentlich schon früher schon kenntest, in Stücken nur verfügbar waren per DLC, Pre-Order-Bonus oder dann auf Download generell. Echt? Auch mit den X-Weapons.
Ja, also da haben wir ja dann auch wieder so ein Ding, da kommen wir, später jetzt noch auch, können wir jetzt machen, weil, wo du X-Weapons sagst, die Dynasty Warriors-Reihe wurde natürlich auch, es ist jetzt nicht seit Dynasty Warriors 2 dasselbe Spielprinzip. Natürlich, man hackt sich da quer durch die Gegend, aber es wurde ja viel auch daran verändert. Ich würde nicht unbedingt sagen verbessert, weil manche Sachen finde ich zum Beispiel überhaupt nicht cool. Zum Beispiel, also deswegen mir hat Empires nicht gefallen, weil das waren weniger diese Schlachtfelder, wo du wirklich was in Anführungsstrichen historisches nachspielen musst, sondern einfach offene Schlachtfelder. Da hast du dann irgendwie diese 5 Basen, die du einnehmen musst, und dann kommt der Endgegner. Und was auch wieder schön zum Freispielen passt, auch nicht so cool finde. Früher musstest du diese vierte Waffe freispielen, heute levelst du eigentlich die Waffe auf und ersetzt die dann durch andere Viertwaffen, und du kannst letztendlich ja diese Unique-Waffe, die du hast, die kannst du auch immer weiter bekommen. Du levelst ja die Waffe auf, also die kann man ja auch ausmaxen. Und das ist in Warriors Orochi ist es wieder besser geregelt, weil dann haben diese zwar dann hast du zwar diese Unique-Waffe und kannst sie mehrfach haben, aber die hat trotzdem noch Sonderfähigkeiten und die ist auch wieder schwieriger zu bekommen. Aber so fand ich das ziemlich langweilig, dass du plötzlich einfach alle Waffen benutzen konntest. Gerade in Empires ist das, und ich glaube, in 7 war es auch so, dass du mit jedem General einfach jede Waffe benutzen konntest.
Ja, das kannst du heute noch mit all deinen Custom-Generälen.
Ja, mit den Customs, klar, da musst du ja. Es
ging hier aber um normale Story-Mode-Geschichten, wo es auch super war, was sehr, sehr ärgerlich war.
Genau, du konntest ja mit einigen Offizieren, dann hast du zum Beispiel als Zhao Yun, der immer eine Lanze hat, konntest du plötzlich mit einem Bogen spielen. Und das nur, weil vielleicht jemand lieber mit dem Bogen spielt. Ja, dann spiel nicht den Charakter.
Genau, das ist diese einfach diese Unikität, diese Rarität aus dem Charakter einfach komplett rausgenommen, weil wirklich alles verfügbar war. Dadurch hast du einfach nur deinen Lieblingscharakter gegeben und gesagt, hey, jetzt heute habe ich Bock auf eine Lanze, heute habe ich Bock auf ein Schwert, jetzt nehmen wir mal den Bogen. Och, ein Dreizack, das wird schon irgendwie Hauptsache. Ja. Ich habe so ein bisschen was Abwechslung. Nee, es war keine Abwechslung, es hat das ganze Spiel in sich einfach nur runtergehauen.
Genau, und es wurde halt an Stellen komplex. Das habe ich dann auch in anderen Teilen bemerkt, die ich dann auch nicht mehr weit gespielt habe. Es wurde an Stellen komplex, wo es keine Komplexität brauchte. Irgendwelche Items noch nachschmieden und hast du nicht gesehen, noch was dazu kaufen, Werte verbessern oder sonst was. Früher hast du halt gekämpft und gekämpft und hast diese typischen Standard-Items bekommen, die sich auch verbessert haben, und das war's. Aber du musstest nicht extra noch zu einem Händler laufen, du musstest keine Materialien für eine Schmiede sammeln. Das hat das Ganze an Stellen aufgeblasen. Da hast du gemerkt, dass der Weg zu einem Rollenspiel gemacht werden wollte. Aber diese Rollenspielkomponente ist in den klassischen Warriors-Titeln meiner Meinung nach überhaupt nicht notwendig. Da geht's wirklich nur um, ich habe den Typen mit der Waffe, die mir gefällt. Und dann packe ich dem noch irgendwie einen verlängerten Lebensbalken und höheren Angriff dazu und dann ab dafür.
Oder Life Regeneration, einfach nur pure Life Regeneration. Genau. Dann stehst du da und also, treff mich doch.
Ja, das hat Spaß gemacht, ja.
Ein Hitbalken runter, 2 Sekunden warten, Balken voll. Ein Hitbalken runter.
Wohl wahr. Das ist so ein bisschen so Life Generation nach dem Motto, schlag mich und dann laufe ich vor dir weg und während ich vor dir weglaufe und du mich angreifst, regeneriere ich mich wieder voll.
Das war sofort. Mit 600%
das Life war Region. Früher. Das war früher in 3, 4 und 5 war das immer ein Krampf, weil die NPCs, wenn die ihren Muso aufgeladen haben, dann haben die ihr Leben wieder regeneriert. Zu einem bestimmten Teil. Und wenn du dann gegen Lubo gekämpft hast, der ja eh schon overpowered ohne Ende war, der auf einfach irgendwie 2 Lebensbalken hatte, dann war das, also der hat mich manchmal schon so 15 Minuten gekostet, bis ich ihn endlich mal gelegt hatte.
Das war wie so ein kleiner Big Boss immer quasi, wie so eine Art Miniboss.
Ja, und das Schlimmste ist, er war ja nie irgendwo wirklich ein Boss am Ende der Schlacht, sondern er war einfach mittendrin. Ja. Und wenn du da hingeritten bist und dachtest dir, oh scheiße, nein, 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 hier möchte ich nicht
lang. Und weg. Komm ich vorbei? Nein, erst mal 20.000 Minions, die dir den Weg blockieren. Das hat dich nicht wirklich gestört, aber die ganzen normalen Soldaten haben dich ja auch ein bisschen abgebremst durch die Mechanik, durch die Kollisionsabfrage.
Ja, genau, du wurdest da festgehalten, ja.
Und dann warst du da und dachtest dir, scheiße, ich bin in Pang, Reichweite.
Ja, und das Schlimmste war ja, dass deine Soldaten, die waren entweder gar nicht da, weil die waren nicht übers ganze Schlachtfeld verteilt, sondern die waren nur an Ballungspunkten und irgendwie sind die da stehen geblieben. Das Schlimmste war, wenn da welche waren, die waren sofort weg.
Ja.
Die waren ja ungefähr genau solches Futter wie die gegnerischen.
Ich konnte das Abdeckung benutzen.
Oder wenn man vergessen hat, die Soldaten zu ordern, dass sie mit einem mitkommen, das war auch immer sehr problematisch.
Ja.
Das ist mir zum Beispiel immer passiert.
Ich habe das auch nie gemacht. Also ich bin da immer durchgerannt, aber mit fortlaufender Spielerfahrung über die Dynasty Warriors-Titel hinweg ist es auch nicht mehr so schwierig. Da weißt du, wie du jemanden treffen sollst. Aber gerade in Dynasty Warriors 3, was ich glaube, das ist der Teil, den ich neben Warriors Orochi am meisten gespielt habe, da musstest du wegrennen. Da konntest du nichts anderes mehr machen.
Das ist richtig. Das hast genau du auch im
Mach.
Das hast du aber auch sorry.
Alles gut.
Das hast du aber auch im zweiten Hard gehabt teilweise. Wenn du da jetzt nicht gerade Level 20 warst und richtig die OP-Waffe hattest, ich meine, die hat da ja maßgeblich bestimmt, wie stark du warst, ja. Wenn du da nicht Level 20 warst, dann hast du aber auch die Beine in die Hand nehmen müssen teilweise. Ja, da kam dann einer und denkst du, oh, easy peasy, und dann stehst du da, oh, war wohl doch nicht so.
Das ist genau das, was ich meinte mit einsteigerfreundlich. Teilweise gibt es diese unfairen Situationen, wo einfach gar nichts mehr geht. Und gerade jüngere Spieler oder Spielerinnen, die dann einfach sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, packen den Titel nicht mehr an und den nachfolgenden Titel auch nicht mehr oder den danach. Oder ja. Die versuchen es teilweise gar nicht mehr. Und das finde ich sehr schade, weil es gab jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, keinen frischen, vernünftigen Titel mehr, der irgendwo einsteigerfreundlich war.
Ja, das, was ich am schwierigsten finde, das habe ich auch also tatsächlich kommt's mir so vor, als wäre es in jedem Musu-Teil drin. So die zweite oder dritte Mission, da bist du normalerweise zu langsam. Du musst da wirklich alles genauso machen, wie das Spiel dir vorgibt, sonst kriegst du die Mission nicht hin. Du kannst dich nicht aufhalten an Gegnern, die du platt machst, sondern du musst da durchrushen. Wenn du kein Pferd hast oder eben dein Pferd nicht benutzen willst, dann bist du da absolut verloren. In dem Moment macht's mir auch keinen Spaß, weil dann denke ich mir auch so, warum muss die Mission jetzt schon wieder so sein, dass du irgendeinen super schwachen Löffelcharakter vorgesetzt bekommst, mit dem du dich da durchwühlen musst, der auch noch eine scheiß Waffe hat, und das nur, um diese eine Kackmission zu schaffen, und die muss am Anfang sein, nicht etwa, dass du im Spielverlauf dann mal so eine Mission hast, wo du dir sagst, okay, ich habe jetzt, wie du schon auch sagst, ne, ich habe jetzt Erfahrung, ich weiß, wie das Ding hier läuft, ich weiß, wie ich mich verteidigen muss, beziehungsweise was ich meiden sollte. Nee, das ist die zweite oder dritte Mission, und das frustriert tatsächlich.
Absolut. Denn, also ich meine, ich habe ja in der Spielebranche gearbeitet, ich kann da so ein bisschen Insights quasi geben. Du willst natürlich, dass der Spieler gerade am Anfang das optimale Erlebnis hast. Du möchtest ja nicht, dass der Spieler sich hinstellt und sagt, nee, also das ist jetzt gerade so dermaßen scheiße, excuse my French, dass ich da jetzt überhaupt erstmal das Ding wieder weglege. Und ich meine, dass mir das sogar mit Dynasty Warriors am Anfang passiert ist. Ich habe es gekriegt und ich habe es, glaube ich, gespielt für 2 Stunden oder so und habe dann davor gesessen. Gut, man muss dazu sagen, ich war jetzt auch noch ein Knirps, das kann da vielleicht so mit reinspielen. Aber ich habe davor gesessen und mir dann gedacht, nee, das legst du jetzt wieder weg. Und das hat mich auch ein paar Tage gedauert, bis ich mich dann da wieder vorgesetzt habe. Gut, ich war jetzt nicht der Aufgebertyp, aber das ist jetzt auch nicht gerade Standard. Heutzutage entscheiden für die meisten Leute die ersten 1-2 Stunden, teilweise sogar nur Minuten, darüber, ob die Leute dein Spiel mögen oder nicht. Und da sollte man, finde ich, schon ein bisschen Effort reinlegen.
Ja, also da ist gerade, genau. Da, deswegen muss ich auch wieder darauf hinweisen, Warriors Orochi ist da tatsächlich der bisher beste Titel, also der dritte gerade, der ist 2014 wurde der remastered, meine ich, für die Next-Gen oder jetzt Current-Gen-Konsolen. Der macht super viel Spaß, weil der sehr, sehr darauf eingeht, dass du eine Lernkurve haben musst. Es sind kleine Missionen am Anfang, die super einfach sind, wo nicht viel schief gehen kann und wo auch noch nicht so viel mit der Spielmechanik oder diesen Sonderheiten, wie zum Beispiel, dass man kennt aus jedem Dynasty Warriors Teil ist die erste Mission die Schlacht der gelben Turbane. Und da hast du ja diese ganzen Zauberer, die irgendwelches Geröll den Berg runterschmeißen, wo du dann fünfmal außen rumlaufen musst oder Winde da. Und das ist in Warriors Orochi weit nach hinten gelagert, sodass du erstmal wirklich ins Spiel kommen kannst, auch eine Riege an Charakteren wählen kannst, wo du dich mal ein bisschen einspielen kannst. Ich meine sogar, dass die unterschiedlich gelevelt sind. Das ist auch noch was. Du kriegst nicht diese ganzen auf Level 1, sondern jemanden, den du später kriegst, der hat so ein gehobenes Level, ich glaube 10 oder sowas. Jetzt kannst du ja bis Level 99 maxen oder bis 100 sogar. Ja, bis 100.
Ja, muss ich mir mal angucken. Ich habe noch keinen der Orochi-Teile gespielt.
Tito, muss ich auch gestehen, das ist an mir vorbeigezogen, weil es damals für die PS2 rauskam mit dem Remake für die X360. Und die X360-Fassung war leider sehr gebuggt. Texturen nicht geladen, Soundeffekte, die nicht kamen, Ladefehler an sich und auch Missionen, die nicht abgeschlossen werden konnten. Und das durch den Spielfluss raus, wenn du da vor einem Boss stehst, der nicht sterben möchte.
Ja, das stimmt. Ja, dann stelle ich euch kurz mal die Orochi-Story vor. In Teil 1 ist halt Orochi, der Schlangenkönig, oder Orochi, der Schlangenkönig, der kommt aus der Unterwelt raus. Und dadurch vermischen sich die Zeitepochen von Dynasty Warriors und Samurai Warriors. Warriors. Das ist ein schlimmes Wort.
Warrior.
Scheiß Kaugummi-Sprache. Dadurch vermischen sich halt diese Zeiten. Was da auch sehr cool ist, am Anfang kämpft ihr nicht unbedingt nur gegen die Orochi-Armee, sondern auch gegen eben die Samurai beziehungsweise eben die chinesischen Truppen, weil die kennen sich ja noch nicht. Und die kriegen erst im Spielverlauf mit, Moment, wir sind Verbündete. Im zweiten Teil sind sie natürlich schon Verbündete, aber solche Leute wie Nobunaga Oda oder Cao Cao denken sich, okay, vielleicht gehen wir dann doch mal lieber zu den Dämonenleuten. Wir passen ja eh schon hin, weil Nobunaga Oda ist ja der Dämonenkönig und Cao Cao ist eh der Böse mit Jima Yi an seiner Seite.
Das ist richtig, an Oda kann ich mich noch.
Der ist nur böse, der ist nicht böse, der ist nur missverstanden, ganz im Ernst.
Doch, der ist lila.
Der möchte einfach nur in der Sonne sitzen, seinen Kaffee trinken, beziehungsweise seinen Tee trinken, weißt du, ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen und schon kommen die Warriors an und hauen den drauf. Der kann ja nichts machen.
Ja, aber da erinnere ich mich sogar noch, der Oda, der war auch schon im zweiten Empires-Teil, da war der auch drin. Und, auch da war der, also der war, erstmal war der hart zu schlagen, davon mal ganz abgesehen. Der war
mit seinem
stark.
Leuchtenden Schwertchen.
Jupp. Der hat zwar lächerlich ausgesehen mit seinem leuchtenden Schwertchen, weil im Vergleich zu der Riesenklinge, die ich ja hatte, das war ja dreimal so lang. Punkt ist, dass der alles, was das Schwert nicht in Länge hatte, haha, size doesn't matter, hat das Schwert halt im Schaden gehabt. Das hat ein bisschen wehgetan immer.
Ja. Ja, und jetzt in Warriors Orochi 3 hat er halt dann auch, da fährt sich letztendlich diese Dämonenenergie aus dem Schwert, die wird länger. Und er kann fliegen, also ein Stück weit. Er kann so hochsteigen und wie will man es nennen, Antimaterie, Kugeln oder sowas schmeißen. Oh. Und wo wir dann bei Warriors Orochi 3 sind, das ist halt, also mir hat immer gefallen, möglichst viele individuelle Charaktere haben. So, und jetzt haben wir da schon ein Samurai Warriors, was irgendwie mit 40 oder 60 Charakteren daherkommt. Ja, ich glaube 60. Und ein Dynasty Warriors, was auch mit über 60 Charakteren ausgestattet ist. Plus die Orochi-Charaktere. Und natürlich eigene Charaktere, die noch so mit da rein gespielt haben. Und erstens diese Menge an Charakteren, wo wirklich fast jeder Spaß macht zu spielen. Und auch das Setting. Weil jetzt kommen da nicht nur die beiden Epochen aus Dynasty Warriors und Samurai Warriors hinzu, sondern auch aus Geschichten wie Bladestorm und Troja was ja auch Omega Force Titel sind, die auf diesem Musou Prinzip bestehen. Also Troja ist, ich glaube, das war ein Launch Titel für die Last Gen Konsolen. Warriors of Troy.
Hab ich nie was von gehört. Das muss wirklich an mir ja,
das,
so richtig schön.
Das war auch wirklich so ein hey, wir machen was, hat keiner gehört, okay, schade. Ja, da sind halt dann auch Situationen da drin und da sind auch ein paar Charaktere drin und man merkt dann natürlich auch gerade an jetzt an Warriors Orochi 3 den Zusammenschluss von Koi und Tecmo, denn es sind auch Leute aus Dead or Alive dabei und da haben wir dann Ayane, Kasumi und Hayabusa.
Und die sind auch in Orochi Warriors mit drin.
Genau, die sind auch mit drin. Und das macht halt richtig Bock, weil da auch Teile der Welten drin sind. Also man rennt jetzt nicht nur durchs feudale Japan oder durchs vormittelalterliche China, sondern du bist auch plötzlich mitten im Dead or Alive Tournament und du siehst hinten den elektrischen Ring im Hintergrund und bist in einer Großstadt, wo dann auch irgendwo noch so am Rand Panzer oder sowas stehen. Also das macht richtig Spaß, weil das bringt dieses Spielprinzip und die Story, die man ja jetzt wirklich schon kennt. Bei Samurai Warriors sind wir bei 4 Teilen und bei Dynasty Warriors bei 8 Teilen. Da wird die Geschichte, kann sich nicht immer weiter verändern, weil klar, es soll ja immer noch eine historische Grundlage haben. Und in Warriors Orochi wird dieses ganze Ding einfach mal über den Haufen geschmissen. Also letztendlich, stell dir vor, du bist bei der Schlacht von Shibi und dann plötzlich kommen irgendwelche Leute, die aus der Zeit katapultiert werden und landen da auch. Und was geht denn jetzt ab? Super Ding. Macht mir echt, also das wäre jetzt auch bei dem Punkt Lieblingsspiel, es wäre das Lieblingsspiel, was ich aus der Reihe habe, weil es einfach so umfangreich ist und auf lange Zeit Spaß macht.
Dann und
es passiert halt nicht viel mehr als das, was du in jedem Warriors-Teil machst. Aber es macht halt Spaß.
Dann fehlt halt langfristig nur noch ein Dämon-Modus, wo wirklich irgendwelche Monster aus der Unterwelt hochkommen. Aus verschiedenen zeitlichen Epochen. Und schon hast du den neuen Sci-Fi-Schlachthenner oder was? Nee, danke. Weiß ich nicht.
Also ich muss es mir mal angucken. Mir gefällt sowas, ja. Also muss ich ja gestehen.
Ja, das ist halt wirklich dabei Kopf ist aus. Aber, dass du damit die Türen aufmachst für andere Möglichkeiten. Das ist sehr gefährlich.
Wie meinst du?
Ja, stell dir jetzt mal vor, die kommen auf die Idee und machen aus historischen Schlachten eher irgendwie so ein Sci-Fi-Schlacht dabei. Du sagst, Leute aus der Zukunft kommen rein. Jetzt überleg nochmal. Sie kommen auf die Idee, hey, wir haben die Möglichkeiten, warum machen wir nicht einfach was? Führen die Geschichte weiter ähnlich. Ich weiß nicht, ob du damals Onimusha gespielt hast.
Nee, leider nicht. Ist ja auch PlayStation.
Richtig, das war halt auch so eine schöne historische Geschichte, die dann später irgendwo im realen Jetzt gespielt hat mit Jean Reno im dritten Teil. Die zeitlich aneinander angeglichen waren so ein bisschen, weil er als Nachfahre dann auch die alten Sachen wieder aufgreifen muss mit dem Schwert. Selbiges Prinzip könnten sie jetzt theoretisch rein von der Theorie her machen. Sie sagen so, im Hier und Jetzt, Jahre 2017, kommt jetzt einer unserer Nachfahren, den wir aus der Zukunft in die Vergangenheit ziehen, der uns helfen soll.
Genauso. Nee, das tun sie tatsächlich nicht. Also,
aber die Türe dafür machen sie ja indirekt offen. Irgendeiner wird auf die Idee kommen, wenn die Cells einsteigen und dann ist es halt...
Auch in Warriors Orochi ist dieses ganze Ding, du kämpfst, also du schießt nicht mit Laserwaffen oder sowas, außer Yoshitsune verstanden. Minamoto, der schießt mit Lasern, aber das macht er in jedem Samurai Warriors. Bei Dynasty Warriors sind sie ja wirklich sehr, sehr klassisch in der Hauptreihe. Da bleibt's auch wirklich bei diesen historischen Schlachten. Bei Samurai Warriors, jetzt zum Beispiel mit Samurai Warriors 4-2, das geht so ein bisschen in Fantasy über. Da hast du dann, das hat schon so einen Schnitt rein. Dann haben wir große Fehler bereits gehabt in der Geschichte, zum Beispiel Dynasty Warriors Strike Force und Strike Force 2, wo du vorhin X-Weapons sagst, wo sie dann ihre Astral-Verwandlungen haben und in der Gegend rumfliegen können und zum ersten Mal übergroße Gegner mit unterschiedlichen Angriffspunkten und sowas. Schlechtestes Spiel der Reihe.
Ich weiß ganz nicht, einfach. Was du hast. Das war ein wunderschönes Power Rangers.
Ja,
also.
Absolut. Ja, genau.
Also als Power Rangers bestimmt, aber als schlechtestes Spiel der Reihe aktuell, zumindest bei Empires, ist es definitiv der aktuelle 8. Teil.
Ja, genau. Also Empires ist ja auch so ein, also die Spin-Offs sind immer so ein bisschen kritisch, aber bei Strike Force, das war halt wirklich Dynasty Wings.
Oh Gott.
Mit Zauberfeen. Also, ich weiß nicht.
Sword Art Online.
Nein, nicht ganz. Du musst es ein bisschen auf die historische Geschichte zurückfließen lassen. Mit den Drachen und den Elfen und den Feen, die ja teilweise einen zum Fliegen verholfen haben im alten China.
Ja, ja, also.
Und darauf haben sie es dann angelehnt. Das ist,
ja, aber es ist halt nicht rausgekommen. Das ist nicht gut geworden da. Was ich sehr schade fand. Ich fand die Idee eigentlich sehr cool, dass man halt mal so overpowered und mehr Richtung, ich sag mal jetzt Richtung Anime geht, weil die Charaktere sich ja auch immer mehr Richtung Anime entwickelt haben. Also
ja, klar.
Da merkst du halt auch wieder diesen Drall, den Tecmo mit dazugegeben hat. War ich am Anfang echt ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wenn jetzt alles so wie in Dead or Alive, dass man in Dynasty Warriors die Brustphysik einstellen kann, hätte ich keinen Bock gehabt. Ärgert mich auch, dass dann halt so Schulmädchenkostüme und sonst was rauskam. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass ich absolut nichts gegen Schulmädchenkostüme oder Edgy-Kram hab. Aber in dem Spiel hat es mich halt echt gestört.
Das ist halt die DLC-Politik, um noch mehr Geld zu generieren.
Ja, genau. Das hast du ja bis heute. Du hast ja immer noch solche Blödelkostüme oder sonst was. Das brauche ich einfach nicht. Deswegen finde ich es da auch schade, dass es sowas nur als DLC gibt. Es gibt keine großen Schlachtfelder mehr oder halt Character Packs. Nee, es gibt dann einfach nur noch Schulmädchenkostüme, sexy Badeanzüge. Warum soll ich mit einem Badeanzug über ein Schlachtfeld rennen? Nein.
Entschuldigung, aber ich persönlich hätte gerne diesen riesengroßen Panda-Auto, wo es so als Panda-Bär da rumstammt von da.
Ja, das ist in Ordnung. Es gibt ja auch Reittiere, wo du magische Pandas oder Kirins holen kannst. Das finde ich wieder cool.
Nein, ich will ein Panda-Outfit haben, wo ich dann Panda-Krallen habe und als Krallenkämpfer als Panda kämpfen kann. Tack, tack, tack.
Ja, dann solltest du dir Warriors Orochi angucken, da kannst du zumindest ein großes Warzenschwein spielen.
Da recht, das sehe ich auch gerade.
Gyuki oder sowas.
Wo wir gerade beim Comic-Style waren. Man hatte ja versucht, direkt nach Dynasty Warriors 2 und 3 die jüngere Zielgruppe reinzuholen, indem man Ableger genannt hat, der Mystic Heroes damals hieß, der sehr easy gestaltet war. Du hattest 8 Level mit jeweils 2 bis 3 Unterstages plus einem Bossfight obendrauf. Auch für die PlayStation 2 damals und für den GameCube. Ich glaube, es gab sogar einen Port für den GBA, bin mir gerade nicht sicher. Der wäre, glaube ich, nur in Japan verfügbar. Und der war relativ comichaft gestaltet, aber auch einsteigerfreundlich. Die erste Mission war in so einem kleinen Tempelgebiet, wo du gegen 4 bis 5 Wölfe kämpfen musstest, dann nochmal ein paar Wölfe und dann war schon das Sumpfmonster da als Beispiel. Und hat sich langsam hochgesteigert, aber auch die Fähigkeiten leveln konntest. Entweder du hast ja Eisfeuer gehabt, Feuerzauber, Windzauber. Das war von der Idee her damals ganz okay. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie bei Dynasty Warrior ein bisschen was davon reinnehmen. Aber es ist halt leider nie erfolgt.
Ja, also das haben sie ja verschiedene Geschichten in die Richtung noch gemacht. Jetzt nicht ganz so krass, also Elementarangriffe hattest du ja auch in Dynasty Warriors schon, aber die hattest du jetzt nicht speziell wählen können, die hast du auf deine Waffe gesockelt. Auch hier verweise ich wieder auf Warriors Orochi 3, es macht unheimlich Spaß und du kannst halt, also das, spiel's mal an, vielleicht gefällt's dir. Kann ich da tatsächlich empfehlen, uns kostet halt im Moment auch gar nichts mehr, irgendwie ist ja gar nichts, 15 €. Ja, und es ist meiner Meinung nach immer noch der beste Teil aktuell.
Okay, muss ich wirklich mal in meine Liste setzen.
Ja, aber es gibt natürlich auch Geschichten, die diesen rollenspiellastigeren Effekt haben. Zum Beispiel Knights of Asia, das ist ein JRPG, aber ich glaube, es ist nicht nur von Koei Tecmo, ich glaube, es ist auch von Omega Force entwickelt. Und letztendlich hast du die Spielmechanik, dass du Hack-and-Slay-Aktionen durchführen kannst. Plus, dass du Begleiter dabei haben kannst, die du raufbeschwören kannst, meine ich. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Und das Ganze eben in einem abschnittbasierten Rollenspiel. So, dass du immer kleine Missionen machen musst. Du kannst dich dann durch eine Stadt teleportieren. Und da hast du dann wenige Gegner, die auch ein bisschen mehr aushalten. Die machst du halt nicht alle auf einmal platt. Und da versuchen sie es. Ist aber jetzt eben nicht von der Hauptreihe. Es hat auch mit der Hauptreihe nichts zu tun. Okay. Die andere Geschichte ist ja zum Beispiel Bladestorm, was ähnlich läuft, aber wo du ja Truppen kommandierst, wo du gar nicht selber kämpfst. Also das ist so ein bisschen, ich weiß, wir hatten es mal im Vorgespräch vor einer Weile, so ein bisschen wie 99 Nights, noch taktischer.
Oh, also ich persönlich bin ja gar kein Fan von nur diesen Strategiespielen, weil da muss ich ehrlich sein, dann kann ich auch auf dem PC irgendwie Real-Time-Strategy zocken.
Bin ich auch der Meinung.
Ich spiele ja solche Teile, damit ich den Leuten auf die Fresse hauen kann. Da müssen wir mal ehrlich sein und ganz pragmatisch. Es macht halt ja auch Spaß, ne?
Ja, genau.
Und der Spaßfaktor sollte ja eigentlich normalerweise im Vordergrund stehen und nicht das Gefühl, dass du dann irgendwas anderes kaufen musst oder erwerben musst, damit du den vollen Faktor hast. Wenn ich ein Spiel kaufe, da erwarte ich ja normalerweise auch eine Summe X an Spielstunden dahinter, die mich fesseln. Und bei Dynasty Warrior war es normalerweise so, du hast mindestens 8 bis 20 Charaktere, die du hast am Anfang, wo die Story einigermaßen unterschiedlich ist und du auch für dich diesen Wiederspieleffekt eigentlich rausholen tust.
Genau.
Und das ist zumindest momentan bei den aktuellen Titeln, ich habe jetzt einen 6 von 7er gespielt, zumindest war es da gegeben, wo ich wirklich die Interesse hatte, die Story noch mit einem anderen Charakter durchzuspielen, weil die Story sich auch ergänzen oder weiterführen.
Ja.
Und bei anderen Titeln hast du teilweise wirklich Momente, wo du denkst, hey, ich spiele das Spiel jetzt einmal durch und dann war's das, vielleicht noch ein zweites Mal, aber...
Ja, genau, das ist auch, das meine ich eben auch mit dem Sachen freispielen. Du kriegst im Grunde, das ist... bei der schieren Menge an Sachen, die du jetzt freispielen kannst in Warriors Orochi, ist es logisch. Da kann ich nicht irgendwie so einen Grundstock an 60 Charakteren und die anderen, Moment, wir haben glaube ich 142 insgesamt, also die anderen 82 Charaktere, die
warum nicht?
Die kann ich jetzt, ich glaube, das wäre dann selbst mir zu lang.
Hat aber ein bisschen Soul Calibur als Prügelspiel auch ganz gut geklappt damals auch.
Ja, aber da hattest du ungefähr 30 Charaktere.
Das ist richtig.
Die haben sich aber noch wohin gesteigert mit jedem Titel.
Ja, aber ich meine, du hättest 30 Charaktere in Soul Calibur 5. Auf jeden Fall nicht über 100.
Das ist richtig.
Und wenn du dann halt für jeden auf sehr schwer irgendwie dich fünfmal im Kreis drehen musst und dann Elefanten werfen sollst, dann wäre mir das auch zu anstrengend. Weil dazu ist das ganze Musu-Prinzip nicht möglich, weil da macht's dann halt keinen Spaß mehr.
Es ist doch gar nicht darauf ausgelegt. Das geht halt wirklich darauf, dass du in die Arena reinkommst, ein bisschen draufhaust, aufsammelst, bisschen deinen Muso steigerst und dann einen Special Move machst und dann einen großen Boss platt haust.
Genau. Und das ist auch das, was eben daran Spaß macht. Was mir aber jetzt auch gerade noch einfällt, nicht nur Knights of Asia ist so, denn es gibt auch Tokiden. Tokiden kommt jetzt der zweite Teil raus. Du möchtest bestimmt gerade, über Tokiden Kiwami wettern, oder?
Ja, schon, eigentlich nicht.
Ja, nee,
ich möchte dazu nicht groß etwas sagen. Also.
Ja, ich möchte erstmal googeln, ich weiß es nämlich, also ich kenne es zum Beispiel gar nicht.
Also Tokiden ist auch im Grunde, nennen wir es einfach mal, ein Warrior-basiertes Rollenspiel. Und da läufst du in Tokiden Kiwami durch einzelne Abschnitte, die extrem knapp sind, extrem spärlich mit Gegnern besetzt sind und das Ganze ist ziemlich auf MMO ausgelegt. Du kannst zwar alleine spielen, aber du die NPCs, die du mitnehmen kannst, sind absolute Versager.
Das große Problem dabei ist, du hast aber auch von vornherein bei Toki dann das Problem, dass du auf Schusswaffen setzen kannst. Von vornherein. Das heißt, dein Charakter hat nicht mal wie der Promo-Charakter so ein richtig schönes, fettes, langes Schwert, sondern du kannst ruhig schon mit den Pistols anfangen, wo der Spielspaß rausgenommen wird. Natürlich musst du die Waffen reloaden, aber...
Ja, und es ist halt auch kein... Es ist ja nicht so Shooter-mäßig. Es ist ja so wie bei
es ist schon Hack und
Masamune Slayer. Date, der hat ja auch Pistolen in Samurai Warriors.
Ja, aber es ist halt ärgerlich, weil du willst ja normalerweise vernünftig Second Slayer machen, aber du willst diesen Körperkontakt eigentlich spielen.
Ja, was ich bei Tokiden Kiwami ätzend fand, war, dass du halt super schwach bist am Anfang und die Gegner relativ schnell sehr stark werden und du dann irgendwie, wenn ich 20 Minuten auf den Gegner einkloppen muss und die NPCs die ganze Zeit wegsterben und der Gegner immer noch nicht tot ist, dann macht mir das Spiel keinen Spaß mehr. Und ich bin jetzt selber kein Online-Spieler, weil mir das irgendwie, ist mir zu aufwendig und wegen meiner bekanntlichen Gammelleitung von 6 Mbit. Habe ich auch keine Lust, zwischendrin einfach mal gar nichts mehr zu haben. Und deswegen fand ich Tokiden Kiwami nicht gut. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ist ja das Embargo für Tokiden 2 aufgehoben, was ich jetzt seit ungefähr 4 Tagen spiele. Und da kann ich sagen, das macht Spaß. Es ist flüssiger, die Charaktere sehen besser aus. Die Grafik des gesamten Spiels ist besser. Es ist Open World. Keine Ladezeiten zwischen den einzelnen Sektoren. Und es hat einfach einen besseren Anspruch. Und die Charaktere sind cool. Und ich hoffe, dass die Charaktere irgendwann mit in das, in dieses ganze Musu mit reingenommen werden, weil die super cool aussehen und schön individuell sind. Also da kann ich dir sagen, wenn du Toki den Scheiße fandst, gibt Toki den 2 eine
Chance. Ich fand es sehr original damals für die PS4. Also es war ja fast schon eins mit der Release-Titel, auch wenn das jetzt falsch klingt, aber es wurde halt in Japan wohlgemerkt. Es wurde ja in Japan
beworben. Ja. Und dadurch also ich fand's damals mies, weil ich dachte mir, okay, ist ja so ein bisschen Richtung Strike Force gewesen, mit Gegnern mit mehr anzupeilenden Zielpunkten und sowas. Aber es hat halt meiner Meinung nach an derselben Stelle gehakt. Du hast ewig auf das Vieh eingekloppt und es hat nichts gebracht. Und dann warst du am Anfang zu schwach. Und ich fand da auch wieder dieses zu komplexe, du musst eine Mission machen, dann rüstest du dich für die Mission aus, dann kannst du wieder heimkommen, dann kannst du Sachen schmieden. Das hat Toki den 2 auch, aber irgendwie fühlt es sich hier flüssiger an, fühlt sich einfach, es ist nicht so, dass du es tun musst. Und ich hatte in Toki den Kiwami den Eindruck, dass man es tun muss, um überhaupt irgendwas zu können. Und da ist es einfach immer noch so, da möchte ich den Kopf nicht anstrengen. Bei Titeln von Omega Force möchte ich einfach meinen Kopf nicht anstrengen. Da möchte ich nicht ewig rumkombinieren und irgendwie eine Rüstung schmieden und mir dafür noch Zutaten zusammensammeln, sondern ich will eine Waffe haben, ich will Männchen kaputt hauen und wachsen.
Da könnten sich die Geschmäcker jetzt streiten. Also wenn ich durch den Kampf von gewissen Charakteren auf gewissen Karten, als Beispiel, ich weiß, ich möchte jetzt eine super silberne Speerlanze haben. Dafür brauche ich einen langen Holzstab, dazu muss ich in einer, ich sag mal, vor 2 Karten waren ein paar Bäume da. Da die Gegner haben Holz abgehackt, das Camp einmal platt machen, das Holz einsammeln und dann aus der Metallmine das sowas. Sowas kombiniert an sich macht schon seinen Sinn, weil du dafür wirklich was machen musst. Aber wirklich nur das Waffen-Upgrade zu kriegen oder Items zu farmen wie im MMO, das macht natürlich keinen Sinn.
Ja, also klar, aber dafür hat mir das Spiel, also Toki Ten Giwami hat mir keinen Anspruch geliefert dafür. Gut, also an sich finde ich das Spielprinzip ja cool. Ich mag ja auch solche Crafting-Dinger. Aber bei Toki den Kiwami, da war mir das Spiel nicht inhaltlich genug. Weil da hattest du Missionen, die konntest du halt irgendwie machen. Dann konntest du aber auch nicht in diese Mission dich rein teleportieren, sondern du hattest eine Mission, irgendwie, was weiß ich, 6 Abschnitte über dem Lager. Und dann musstest du echt jeden scheiß Weg da durchlatschen, bis du endlich da warst. Und das hat ewig gedauert, weil diese total leeren Abschnitte zu durchlaufen war schon mal ein Krampf, dann musstest du da drin auch noch kämpfen, weil dann waren halt irgendwie solche Oni, die Portale, den Bereich abgesperrt haben, bis du sie kaputt gekloppt hattest, dann durftest du weiter und das hat mir keinen Spaß gemacht und das ist hier anders gelöst. Hier kannst du aus diesen Kämpfen fliehen, hier gibt's keine Ladezeiten dazwischen und es gibt einfach viel mehr zu tun. Auch so, wenn du einfach sagst, oh, ich habe jetzt Bock, aus dem Lager rauszugehen und was kaputt zu machen. Okay. Also das ist super gelöst da in Toki den 2.
Dazu muss man noch einmal kurz sagen, was ich an dem Spiel sehr positiv fand, als es rauskam. Man muss sagen, gut, das war ja relativ frisch neu, aber ich bin auf den Titel auch aufmerksam geworden, weil eine Freundin von mir sagte, hey, guck dir mal, dieses Spiel kommt raus. Ich dachte mir, toll, was soll das sein? Ja, Hack and Slay. Und dann hat sie mir gesagt, guck mal hier, ich will diese Collectors-Edition haben. Weil bei der Collectors hatten sie einen Soundtrack dabei, ein Artbook und so ein Stofftierchen als Voodoo-Doll oder was immer das war. Und das war eins der ersten Teile von den Serien, wo ich sagte, hey, das ist mal wieder eine vernünftige Collectors Edition, die auch hier
war. Da gibt's ja auch bei entschuldige, wenn ich dir ins Wort fall, aber dann hast du ja von NIS America oder Marvelous gibt's ja haufenweise. Also japanische Spiele haben geile Collectors Editions.
Ja, aber hier in Europa kriegen wir es teilweise nicht oder in Amerika. Und gerade bei Dynasty Warriors, da gab es vielleicht mal so ein Holo-Bild dabei oder ein Soundtrack oder bei Dead or Alive so ein Brüstekissen oder ein gefaltetes Poster, wo ich mir dachte, toll, da hast du eine Box drin, ein Brüstekissen, ein gefaltetes Poster und das war's. Und damit haben sie mit Toki dann zumindest so diese Tür aufgemacht für Collector's Edition, weil die hat sich extrem gut verkauft. Und ich hätte persönlich gerne eine lebensgetreue, detaillierte 1:18 Statue hier stehen von Dynasty Warriors als Beispiel.
Ja, das wäre was Cooles.
Oder eine Waffenreplika, wie es bei Gears of War in Amerika der Fall
war. In Japan gibt's ja solche kleinen, so Nendoroids von Dynasty Warriors.
Ja, das aber die kriegst du halt hier nicht. Das ist schon richtig, aber Merchandise kann man mehr machen. Zum Beispiel, ich spiele relativ aktiv World of Warships und da kann ich mir für diverse Schiffe, wie zum Beispiel eine Bismarck ist ein großes deutsches Kriegsschiff, da kann ich ein komplettes Modell für kaufen. Kostet mich 40 Euro in deren Merchandise-Shop. Da schicken die mir ein komplettes Modellkit zu, mit dem ich mir meine eigene Bismarck in 1 zu 50, in 1 zu 400 oder so bauen kann.
Als Beispiel. Das Einzige, was hierzulande, glaube ich, eine Collectors-Figur dabei hatte, war damals bei dem One-Piece-Ableger aus der Serie.
Die One-Piece-Dinger, die sind alle. Also One-Piece Pirate Warriors und Pirate Warriors 2 und auch 3 haben jeweils einen Ruffy oder einen Chopper, glaube ich, gehabt.
Mhm.
Da kommen wir auch gleich noch dazu, weil da weiß ich, dass unsere Meinungen ja weit auseinandergehen.
So weit jetzt eigentlich auch nicht, nicht weit als Ruffy Same.
Wow.
Wow.
Der tat weh. Bei irgendeiner Special Edition Geschichte hatte ich jetzt noch was im Kopf. Es ist mir aber entfallen. Ach ja, genau. Perfekte Überleitung gleich auch zu dem ganzen Lizenzkram. Es gibt nämlich eine Ausnahme, bei der ich mir sicher bin, es gibt Modellbausätze. Und zwar gibt es die Musu Gundams.
Ja, aber gibt's das ist ja wieder nicht offiziell dazu, das ist ja noch ein nachträgliches Merchandise, zusätzliches. Das ist ja nie was
zu Ja, Paket, aber genau, es gibt kein Dynasty Warriors oder Samurai Warriors Zeug, aber die Musu Gundams sind so ein Zwischending, weil du kannst sie ja in Dynasty Warriors Gundam spielen, wo wir jetzt auch bei diesem tollen Thema Lizenzen sind. Sind ja so ein bisschen Erinnerung an Dynasty Warriors, nämlich beim Thema Lizenzen. Dieses Spielprinzip verkauft sich ja nicht nur mit dem alten China oder dem feudalen Japan gut, sondern wir haben, korrigiert mich, ich bin leider kein Zelda-Spieler, heißt es Hyrule oder Hyrule? Hyrule, ne?
Hyrule inzwischen. Sie haben ja den Namen endlich mal vernünftig aussprechen lassen. Es war ja über Jahre weg in diese Spekulation, wie spricht man es aus? Und mit der Wii, beziehungsweise der Wii U haben sie endlich gesagt, nennen es jetzt Hyrule.
Ja, klingt doch besser. Also es gibt Hyrule Warriors. Es gibt Dynasty Warriors Gundam, wie eben schon angesprochen. Es gibt zwei Teile zu Fist of the North Star, One Piece. Es gibt Berserk. Was habe ich hier noch? Arslan gibt es noch. Und es wurde jetzt angekündigt, Fire Emblem Heroes. Und natürlich Dragon Quest Heroes. Die gibt es schon. Ich meine, das wären alle. Oder habe ich was vergessen?
Fire Emblem hast du, Berserk hast du, Dragon Quest, Aslan, One Piece, Zelda hatten wir drin. Sie hatten überlegt mal, Lizenzgeschichten jetzt, wo sie One Piece hatten, wollten sie Naruto und Dragon Ball reinholen ins Boot, aber sonst mit Bandai die Lizenzgeschichten hat es irgendwie nicht geklappt, weil es da schon Prügelspiele gibt.
Ja, und da, ich meine, gut, von Dragon Ball, da gibt's ja endlose
Nein, sie wollten, rein. Das, sie wollten das komplett reinnehmen in das Universum mit rein über,
Ach so, ja, okay.
über Omega Force, aber haben gesagt, pass auf, wir haben jetzt ein anderes Prügelspiel, das wird die Leute nur verwehren, da kaufen den falschen Titel.
Ja, und das, ich finde auch, also Naruto wird vielleicht noch passen, aber Dragon Ball würde nicht passen. Als Saiyajin könntest du Menschen kaputt machen oder als Freezer kannst du Namekianer killen, aber ansonsten nichts.
Oder jeden Dämonenmenschen töten oder sowas. Aber das sind ja immer Möglichkeiten.
Aber was ich in allem gut finde, bevor wir auf die Einzelnen losgehen, ich finde, dass diese Warriors-Titel ein hervorragender Einstieg in die Geschichte dieser Universen sind.
Redest du jetzt von den normalen Warriors oder von One Piece Warriors?
Im Grunde von allen.
Okay.
Also die normalen China und Japan, man kriegt einen schönen knappen Überblick, wie so der geschichtliche Verlauf in etwa war. Man lernt die Charaktere ein bisschen kennen, ist jetzt natürlich nicht 100% korrekt, aber man kriegt so ein Gespür dafür, was zum Beispiel bei der Schlacht von Shibi gelaufen ist oder sonst was. Oder wer Zhuge Liang war. Aber bei Hyrule Warriors zum Beispiel, wie gesagt, ich bin leider kein Zelda-Spieler, ich habe mich bis jetzt noch nie in eins einfuchsen können. Und war damals bei meiner damaligen Freundin zu Besuch. Die war in der Schule und ich musste zu Hause da rumsitzen und habe einfach mal in 5 Stunden dieses Spiel durchgespielt.
Ja,
es war sehr simpel, es war kurz. Es war halt auch schade, dass du irgendwie so eine überschaubare Menge von ich glaube, 8 verschiedenen Charakteren wählen konntest und eben auch kein großer Wiederspielwert. Aber ich habe so ein bisschen vom Zelda-Universum gesehen und mitbekommen, so einige Verknüpfungen konnte ich dann erkennen. Genauso war es mit Gundam. Dynasty Warriors Gundam hatte ich mir damals geholt, weil ich mir dachte, ja, cool, Gundam kennst du so vom Hörensagen und Dynasty Warriors ist immer gut. Und darüber hinweg habe ich mich dann für Gundam interessiert, weil ich einen Einstieg hatte. Ich musste nicht von vorne Mobile Suit Gundam anfangen, um die ganzen Geschichten irgendwo nachvollziehen zu können, sondern ich habe schön immer abschnittsweise, gerade bei Gundam ist das schön, weil es eben wirklich die einzelnen Anime-Serien schön unterteilt sind, sodass dass du weißt, okay, ab hier ist Mobile Suit vorbei und hier ist Endless Walls, also Gundam Wing, Endless Walls und hier hast du Gundam Seed. Und das finde ich sehr cool daran, an diesen ganzen Lizenzdingern eben und auch an dem Normalen, dass du eine Geschichte kompakt serviert kriegst und unkompliziert aufnehmen kannst.
Unkompliziert ist vielleicht etwas leicht ausgedrückt, weil die Spiele an sich, beziehungsweise die Animes oder Mangas, je nachdem, was du nimmst, natürlich an sich selber auch noch etwas komplexer sind, aber sie sind vereinfacht, kurz dargestellt als Kurzerklärung. Das hast du ja auch mit dem Berserk-Teil, der jetzt rausgekommen ist letztes Jahr. Der erzählt quasi den gesamten Manga in, ich glaube, es sind das 50 Kapiteln vom Spiel jetzt selber, relativ schnell durch und einigermaßen verständlich. Das heißt, du hast quasi so eine Kurzversion der Ereignisse. Ja. Und für so etwas, auch wenn Schlüsselevents teilweise fehlen, ist das doch sehr interessant.
Ja, also ich fand es, genau, ich fand es zum Beispiel bei One Piece super. One Piece habe ich angefangen zu gucken, da bin ich selber noch zur Schule gegangen. Und wie es dann bei mir so war, mit also Ausbildung und so, hatte ich keine Zeit mehr dafür. Und inzwischen ist One Piece dann exponentiell einfach mal explodiert.
Ja,
das, ich habe irgendwie bis Folge 125 geguckt und jetzt sind wir bei 600, 700 oder so. Ist genauso wie bei Naruto, da habe ich weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Und als ich One Piece Pirate Warriors 3 angefangen habe, konnte ich mich wunderbar einfinden, weil ich wusste, was da am Anfang passiert, ne? Ruffy rettet Zorro, dann lernen sie Lysop kennen, etc. Und dann arbeitet sich das Spiel durch sämtliche Sagas durch. Also ich habe, glaube ich, damals bei Enel aufgehört, weil mir Enel auch auf den Sack ging. Und danach hatte ich keinen Einstieg mehr, aber hier hatte ich die Möglichkeit, ich konnte die Enel-Saga abschließen und dann konnte ich mir das alles so Stück für Stück weitergeben, was hier in, wie heißt's? Nee, Skype ja war ja bei Enel, ne? Dieses Dock, wie hieß denn das Dock, wo die dann irgendwie auf die Flut gewartet haben und mit der Eisenbahn weggefahren sind und sowas.
Jetzt fragst du mich was. Ich muss gestehen,
da kann ich zum Beispiel, sag ich? Ich sag, da kann ich zum Beispiel gar nicht kommentieren. Ich habe ja die Teile auch nie gespielt. Aber wenn ich das so höre, bin ich wahrscheinlich auch sehr froh, sie nie gespielt zu haben und dann doch bei den klassischen Teilen geblieben zu sein.
Eigentlich nicht. Du hast quasi ein anderes Genre oder eine andere Geschichtswelt, wo wirklich die Geschichte in kurzer Form vernünftig gut erklärt wird. Ich zum Beispiel als jemand, der One Piece, ich bin in One Piece nie warm geworden, auch als Anime nicht oder als Manga. Es ist einfach der Charakter von Ruffy, der ist einfach für mich komplett uninteressant, weil er mir zu verspielt ist. Und zwar auf negative Art.
Das ist ein Son Goku aus Gummi.
Nein, ganz eben nicht. Son Goku hat noch eine gewisse Doofheit da, die ihn eher wie liebenswert gemacht hat mit seinem treuen Weltbild. Und Ruffy ist einfach nur, hey, ich bin verfressen, ich bin aus Gummi, das nie erklärt wird, wieso das so ist. Und ich möchte Pirat werden.
Er frisst in der ersten Folge eine Gummifrucht.
In der ersten Folge direkt am Anfang frisst er diese Frucht und plötzlich stellt er fest, ich bin aus Gummi.
Genau, und kann nicht mehr schwimmen.
Aber es wird nie erklärt, warum diese Frucht das kann. Das meine ich damit.
Doch, es gibt Teufelsfrüchte, die werden am Anfang erklärt und auch im Laufe, weil es gibt ja Teufelsfrüchte und es gibt, was gibt es noch? Es gibt noch irgendwas anderes. Ich bin da halt auch aus dem One Piece-Universum, bin ich ziemlich raus. Deswegen hatte ich mich bei One Piece Pirate Warriors 3 halt sehr gefreut darüber, dass ich wieder in dieses Universum rein kann, ohne dabei halt die 500 Folgen, die ich verpasst habe, alle gesehen zu haben, um zu wissen, was abgeht.
Genau das.
Weil das Schöne ist natürlich, so ein Spiel hat keine Filler.
Ja, ist richtig.
Du kriegst halt wirklich diese Action-Momente und im Spiel schreit Ruffy auch keine 3 Folgen.
Ja. Gut, das müssen wir der Teufelsfrucht nochmal nachschlagen, dann, weil ich war der Meinung, die Teufelsfrucht an sich wurde nie so richtig erklärt, wo sie herkam und warum sie das kann, was sie kann.
Es gibt mehrere, also es gibt ja, ich meine, hier das die Sandfrucht aber diese, und sowas.
Ist auch gerade komplett am Thema, aber ich habe halt den nie wirklich herausgefunden, woher dieses Teil überhaupt herkam oder was sie wirklich.
Ja, das ist halt, das Universum von One Piece ist sehr komplex. Eben. Und deswegen eben dieser schöne Hauruck-Part einfach mal ins Geschehen werfen, die einzelnen Sagas in 1 bis 2 Missionen abarbeiten und die Charaktere kennenlernen, ohne dass man das Gefühl hat, was passiert hier? Dieses, wo bin ich hier, das hast du da nicht. Sondern du sagst, ach so, ja gut, es wird hier mit ein bisschen erklärt. Und vielleicht findest du auch noch mal wieder, hey, das habe ich ja im Anime damals gesehen. Finde ich super gemacht da drin.
Das fällt mir gerade ein. Ich habe es nicht gespielt, mal gespielt, damals noch auf Japanisch, über Fullmetal Alchemist, was ähnlich aufgebaut war. Auch ein Hack-and-Slay-Adventure, wo du wirklich durchgeballert bist durch Missionen und Karten.
Hm.
Was aber nicht von Koei oder Omega Force war. Das war aber auch so ein indirekter Ableger, was dadurch gekommen ist, dass andere Titel dafür durch Hack-and-Slay wieder gekommen sind.
Ja. Ja, es gibt ja auch noch sehr ähnliche Prinzipien, ja, ich glaube, also es gibt ein ähnliches Prinzip. Nee, Prinzipien, ach, scheiß drauf. Bei Zenran Kagura haben wir ja auch von Marvelous. Das Schöne ist, es wurde ein Anime zum Spiel gemacht, um großbrüstige Ninja-Mädchen, die sich gegenseitig die Klamotten kaputt machen, zu rechtfertigen.
Es braucht keine Rechtfertigung. Den Titel musst du mir nochmal schicken.
Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel macht auch Spaß. Es ist Dynasty Warriors, bloß dass du halt haufenweise Teenies die Klamotten vom Körper schlägst.
Top. Okay. No comment.
Da ist das Spielprinzip ist wirklich 1:1. Also du metzelst dich durch die Gegend, du kannst dann Sonderangriffe machen. Genauso wie Onichanbara Z, also halt auch großbrüstige, mit Bikinis bekleidete Mädchen, die in sehr kurzen Arealen da leider Zombies kaputt hauen. Und wo ich den Einstieg sehr viel schwieriger fand, war jetzt beim ich glaube, im Januar erschienen Fate Extella. Das ist ja auch ein Anime-Universum. Das Fate-Universum sind ja Visual Novels und dazu wurden Anime und Manga und Light Novels geschrieben und entwickelt. Mhm. Und da hast du kaum einen Einstieg in die ganze Geschichte. Da fehlen dir einfach die Charaktere und da gibt's eben auch wieder viel zu viele Möglichkeiten. Du hast dann noch so ein bisschen Dating-Sim drin, dann hast du halt auch noch Rollenspiel-Parts da drin und Crafting und so. Und das wird einfach zu extrem, was man da alles machen kann. Da fehlt dieser schnelle Einstieg in die Materie.
Okay, lass uns mal ganz kurz einen ganz leichten Break da rausnehmen, wo du gerade sagtest Zombies. Welche Titel würdet ihr denn gerne im Universum davon sehen? Weil wenn du Zombies sagst und Anime, dann wäre das erst, was mir einfallen würde, High School of the Dead als Ableger.
Aber da schießt du fast nur und das ist dann ja...
Also ja, wenn du wirklich nur Schwerter, Katanas nimmst oder sowas oder Prügelwaffen...
Ja, und dann hast du aber auch High School of the Dead ist ja jetzt ein 26-Episoden-Anime.
Der Manga noch wesentlich länger ist.
Ja, wesentlich länger? Ist der abgeschlossen?
Bin ich nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, das Ding war noch offen.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich glaube, der Manga, also der ist noch am Laufen.
Bei Zombies bin ich im Grunde übersättigt. Also da habe ich Spiele, wo man Parcours laufen muss, die in Deutschland ja nicht mehr da sind, oder Left 4 Dead. Diese Massenschlacht ist für mich langweilig, wenn ich jetzt drüber nachdenken müsste. Ich wüsste jetzt spontan nichts, wo ich voll sagen würde, das brauche ich.
Ja, ich auch nicht, weil wir haben eine Übersättigung an Zombie-Spielen oder auch allgemein an Survival-Games mehr oder weniger.
Nee, ich meinte jetzt nicht Zombie- oder Survival-Games, ich meinte jetzt wirkliche Spiele, die im Dinosaur-Spielstil reinkommen, egal was du prügeln musst.
Genau, in dem Gameplay. Ja, da wüsste ich jetzt nichts, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel noch, was hatte ich denn, ach hier, ich habe gerade rübergeguckt, ich könnte mir jetzt was von Marvel vorstellen. Da könnte man auf jeden Fall noch was machen, wenn man einfach da, was hier, wie heißen sie?
So ein Doctor Rolf Strange oder so. Versus the World oder so.
Ja, also da könnte ich mir tatsächlich was vorstellen, aber da sind die Charaktere von Marvel haben natürlich jetzt auch, sind relativ, also X-Men könntest du dir vorstellen. Da auf gibt's noch genug unlimitierte Ideen. Ja, also das wäre was Lustiges. Aber so an sich wüsste ich jetzt nichts, was jetzt auf die Schnelle, wo ich sagen würde, ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich denke zwar, da kommen noch einige Sachen, wie gesagt, es kommt ja noch Fire Emblem kommt noch, und dann, das wollte ich am Ende noch reinpacken, aber es passt jetzt auch noch so gut, es kommt ein Musou Stars, das ist so ein wirklich All-Star-Battle, da sind anscheinend nur 30 Charaktere spielbar, so wie ich das heute aus den Wikipedia-Einträgen gelesen habe, was ich ein bisschen schade finde. Aber da hast du eben so einen Querschnitt durch die gesamte Veröffentlichung von Koei. Also du hast Samurai Warriors, Dynasty Warriors, du hast Dead or Alive dabei, du hast Atelier dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die Atelier-Spiele kennt, so Rollenspiele. Wo du dann immer einen Alchemisten. Du spielst halt.
Warte, doch, ich glaube.
Also jetzt gerade ist Atelier Firis raus. Davor kam Atelier Sophie und Atelier Shelley. Das sind jetzt so die neuesten davon.
Doch.
Ist halt Rollenspiel. Über
im Regal rum, doch, klar, diese genau. Pseudo-RPG-Geschichten, die nicht wirklich gut sind.
Ich finde die eigentlich ganz cool. Also sind halt eher Knuddel. als irgendwie großer Anspruch.
Ja,
und da fand ich es halt super lustig. Ich hab einen Trailer von Musou Stars gesehen und da ist Kasumi von Dead or Alive, die Punis kaputt kloppt. Und Punis, das ist so der einfachste Gegner in der Atelierreihe. Das sind einfach so blaue Hubbel mit fröhlichem Gesicht. Erinnert und das fand ich mega lustig. Ja, die sehen in etwa aus wie der Schleim aus Dragon Quest. Bloß halt, sie sehen so ein bisschen aus wie Oropax. Blau mit einem kleinen Gesicht. Und das fand ich mega witzig, weil dann läufst du da mit der Ninja Queen schlechthin aus Dead or Alive rum und haust kleine Klumpen kaputt. Also ich fand's mega gut. Ich kann mir das sehr schön vorstellen, einfach so als Spaßspiel. Und da haben sie auch wieder, dass die Universen sich durch irgendeinen Bruch in der Zeitschleife oder sowas schneiden. Das fand ich ganz lustig.
Hm. Prügelt man sich dann nur gegen NPCs oder auch Player versus Player?
Weil das ist was mir noch
fehlen würde, wo ich wirklich mit einem zweiten Spieler gegeneinander kämpfen könnte und den auch mal verprügeln kann.
Gab es. In Dead or Alive 4 gab's eine, Dead or Alive, entschuldige, in Dynasty Warriors 4 gab's eine Arena. Da konntest du halt so Beat'em-up-mäßig. In Warriors Orochi gibt's das Beat'em-up und es gab in Samurai Warriors.
Ich will's ja genau mit
dem nächsten Gameplay. Genau. Genau, in Samurai Warriors gab es das im ersten. Da konntest du, soweit ich das in Erinnerung habe, gegeneinander spielen. Hm. Ist aber schwierig zu realisieren, weil wo liegt die Herausforderung? Letztendlich wird es am Ende wirklich wieder zu einem Beat'em Up.
Wahrscheinlich.
Weil diese Füllmenge außenrum mit Köpfen, die ist ja vollkommen egal. Aber da gab's das. Ich glaube, da, in Samurai Warriors 1 oder 2 gab's das, weil da hattest du dann sowas wie ein Zeitlimit und der in dem Zeitlimit die meisten Kills hatte, hat gewonnen. Sowas gab's da mal. Aber so könnte ich es mir halt auch nicht gut vorstellen. Das würde dann wahrscheinlich wieder in so einen Strategiemix laufen, weil dann könntest du vielleicht Truppen irgendwo hinschicken oder sowas. Alles schwierig. Kombiniert. Ja, das hat sowas, so ein bisschen was von MOBA.
Ja, und in die Schiene wollen wir ja nicht fallen. Also die Games, die sollen ja durchaus bitte so bleiben, wie sie sind.
Ja.
aber es gibt halt schon so ein paar Verbesserungspunkte, wo ich sage, das machen sie konstant einfach nicht richtig. Ja. Oder sie machen Dinge, die sind ziemlich gut. Und dann machen sie nie wieder. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Was mich am meisten stört, ist immer noch, dass NPCs dich wirklich umzingeln können. Und du kommst dann da einfach nicht raus, während da der große Boss auf dich zucharged. Das ist das von den Punkten, die mich auch jetzt immer noch stören, nach über 10 Jahren.
Ja, das sie haben halt so ein bisschen was mit der Intelligenz, also die AI ist ein bisschen kacke. Die laufen halt auch einfach nur rum. Das nervt mich auch. Es gab mal so Ansätze, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, da konntest du die Gegner einschüchtern. Da sind die dann weggelaufen.
Wenn du zu viel Platz gemacht hast oder einen
Kampfspiel
hast.
Genau. Also
das geht heute auch noch. Das passiert mir im 8. Empires Teil. Da spiele ich mit den Emai Pierces. Das sind quasi einfach nur zwei kleine. Ich würde die Dinger nicht mal wirklich Waffen nennen. Das sind zwei Haarnadeln. Als Dolche gehen die nämlich nicht durch. Und das ist so quasi Stealth, also nicht Stealth-mäßig, sondern quasi die Ninja-Waffe in dem Teil. Also eine der Ninja-Waffen, Special-Waffen. Und wenn du da einfach viele Leute tötest oder du tötest gerade einen deren Offiziere, dann zieht sich automatisch alle Gegner zurück in deinem Umkreis.
Ja. Ja, also was ich auch noch weiß, du kannst auch stunnen, indem du halt von einem erhöhten Punkt runterspringst. Dann sind so Gegner im Umfeld auch erstmal, die wissen nicht, was sie tun sollen. Aber da fehlt's noch so ein bisschen an Immersion. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wenn da so ein Lubu angeritten kommt, da würde ich denken, dass die Truppen sowieso fliehen. Und nicht dann auf dich zugerannt kommen. Zumindest nicht irgendwie immer weiter und bleiben dann stehen. Das ist ja auch so eine Sache. Die greifen ja nicht alle gleichzeitig an, sondern da greift einer an, dann greift der nächste an, dann greift der nächste an. Da an der AI müsste man schon noch was drehen.
Ja, aber wenn du wirklich die KI dauerhaft auf Angreifen setzt, hast du auch wieder entweder alle, die auf einmal angreifen, oder so ein Pattern-System, was du wirklich auch mit Blocken oder Konten austricksen kannst.
Ja, es ist ja ein Pattern, wenn dann einer angreift, dann der nächste ist ja schon ein Pattern, aber
das ist richtig.
Weiß ich auch nicht, wie man das verbessern könnte. Was mein größter Wunsch im Grunde ist, tatsächlich einfach nur mehr Truppen darstellen. Es ist nämlich halt auch sehr nervig, wenn du irgendwie so 20 Leute siehst und dein Killcount irgendwie 100 gezählt hat. Das macht dann halt auch keinen Spaß. Ich will dann wirklich alles voll haben. Und das ist zum Beispiel bei Fate Extella so gewesen. Da hast du Unmengen an Gegnern gesehen. Das hat viel Spaß gemacht.
Das ist auch was mich beim 8. Empire-Teil so ein bisschen aufregt. Ich sehe vielleicht 20 Leute um mich rum oder vielleicht 30 Leute.
Ja.
Killcounter sagt mir 150, wenn ich durch bin.
Ja. Ja, Empires ist da eh so ein. Ich fand Empires sehr, sehr leblos. Das war sehr leer. Ja.
Es ist halt einfach so ein bisschen verstörend auch.
Ja. Das hat mir auch nicht viel Spaß gemacht, weil es eben, du hast streckenweise, da läufst du wirklich irgendwie 5 Minuten in der Gegend rum und es ist kein Gegner da. Weil irgendwo der Skriptpunkt noch nicht angepeilt ist oder sowas. Das fand ich total nervig. Da finde ich Samurai Warriors 4.2 besser. Es hat eine sehr schöne Umgebung. Also man merkt, dass Koei inzwischen oder Omega Force inzwischen wirklich auf Next Gen angekommen ist. Und wenn es eben nur ein bisschen schickeres Wasser ist und hier und da Gräser und Bäume und so ein bisschen Staub, der durch die Luft fliegt, aber das macht das Ganze gleich wieder dichter. Das ist ein Samurai Warriors 4.2. Ich glaube, das kriegst du jetzt auch für 20 Euro boxt. Und ich meine, das ist andauernd auch für 11 Euro oder sowas im PSN Store.
Ja, das Vierer ist, also Samurai Warriors Vierer Empires ist momentan beim Best of 2016 dabei im PSN Store.
Im Deutschen auch? Das hatte ich jetzt nämlich nicht gesehen.
Das ist eine gute Frage. Das kann ich leider nicht kommentieren, da bin ich leider nicht.
Das wäre doch eigentlich auch mal was. Jetzt, wo du in Irland wärst, wäre das nicht auch schön mit Leprechauns oder sowas? So nee, keltische Warriors, Celtic nee, Warriors außer Sheamus.
Also so Sheamus Celtic Warriors Games oder so brauche ich ja noch nicht.
Wobei das, jetzt mal ohne Scheiß, es wäre an sich ganz cool, so die europäische, also das haben sie ja mit Bladestorm probiert, aber es ist halt taktisch gewesen.
Also willst du effektiv so ein Vikings haben oder wie? Wenn man jetzt die TV-Serie nimmt und das einmal mal projizieren würde,
ja,
dass du ein paar Wikinger spielst und dich alles durchmetzeln.
Nicht nur Wikinger. Also schon ein bisschen umfangreicher. Also jetzt zum Beispiel könntest du jetzt ja in Britannien könntest du halt sowas wie die Pikten nehmen oder verschiedene andere keltische Stämme. Du könntest hier gallische Stämme nehmen, Römer. Du könntest dann
dann könnte man allerdings auch einfach King Arthur spielen. Das würde aufs Gleiche rauskommen, wenn man sich dann an das alte Game erinnert. Das war nämlich genau das gegen Pikten, bloß, Kelten etc.
Bloß in gut.
Debatable.
Also jetzt dann in gut, nicht damals.
Ach so, ja.
In besser, sagen wir es so.
Ja.
In moderner.
Genau, also das wäre noch ein Setting, das könnte ich mir vorstellen, sowas. Mal Europa oder.
Wir sollten vorsichtig sein mit dem, was wir hier sagen. Ansonsten wachen wir morgen früh auf und das heißt, Braveheart kommt da als neuer Titel raus.
Ja, das wäre doch interessant. Aber dann bitte auch mit einem spielbaren Mel Gibson.
Oh Gott.
Das wär klasse. Und dann als Taunt, dass du halt wirklich die Schottenröcke hochheben kannst, ja. Wäre ich absolut dafür. Das ist dann der DLC mit hochgehobenen Schottenrock.
Da bin ich 99. absolut dagegen.
Das ist hoch für 4,99 als Taunt.
Ja, aber ich denke auch, dass man kann's noch ziemlich erweitern. Gerade auch jetzt die Animes. Wir haben Berserk, haben wir kurz angesprochen. Berserk ist ja tatsächlich prädestiniert dafür. Leider nur nicht so gut umgesetzt. Was ich an Berserk richtig gut fand, war der Grad an Gewalt. Das klingt immer so gemein, als wäre ich der übelste Gorehound, aber
ja, nee.
Ganz ehrlich, wenn da einer mit einem riesengroßen Breitschwert durch Menschen durchschlägt, dann werden die nicht einfach unsichtbar, sondern sie bluten ganz dolle. Und das
sie
fand
bluten,
ich in Berserk
sie
richtig
in zwei,
gut.
Drei Teilen, sie liegen teilweise Körperteile drum, die dann langsam verschwinden, ganz langsam.
Das fand ich in Berserk richtig gut.
Es war ausgesprochen, ich will jetzt nicht sagen attraktiv, aber es war schön anzusehen, definitiv.
Ja, es war notwendig.
Es hat Liebe zum Detail gezeigt, die natürlich dann hierzulande wieder mal einige Behörden auf den Markt rufen könnten, aber ganz im Ernst.
Ja, aber es ist notwendig. Also ich habe mir, ich weiß noch, das war zu Zeiten von Dynasty Warriors 5, da habe ich mir gewünscht, es gäbe mal ein Dynasty Warriors mit Blut und mit Schlamm.
Ja, das stimmt. Weil sowas, also Schlamm muss
du läufst durch eine Schlachtfeld.
Ja.
Ja.
Das ist, der Punkt ist, es ist halt einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, seltsam, dass die Leute halt zum Beispiel einfach nicht bluten. Und das sollte nun wirklich nicht das Problem sein. Wir haben es ja auch schon in einfachen MOBAs wie League of Legends oder so. Selbst da hat man Blut durchgedrückt und da ist nicht zensiert worden. Wir sprechen jetzt nicht von unglaublichen Massen an Blut, ja, aber.
Man kann's ja auch machen. Hier bestes Beispiel ist ganz einfach Assassin's Creed, wo du die Einstellungen ändern kannst. Du kannst einfach dann sagen, nee, ich möchte kein Blut oder das Blut soll bitte eine andere Farbe haben. Ich meine, das ging auch in Assassin's Creed oder war das in einem anderen Spiel?
Vorsichtig.
Das müsste da gewesen sein.
Am Ende bringen sie noch Glitzer raus, weißt du, hast du einen Stich und Glitter. Ich weiß nicht, ob du Halo früher gespielt hast.
Das ist dann Dynasty Warriors Twilight.
Hast du Halo mal gespielt?
Halo?
Ja.
Ja,
natürlich. Dann kennst du ja sicherlich den Konfetti-Effekt.
Was? Also ich habe Halo 1 und Halo 2 auf der Xbox gespielt, auf der ersten.
Nee, du konntest die Skulls sammeln, dann hast du diesen Kindergeburtstag. Dem Moment.
Ach so, ja, das nie gemacht. Ich habe nie, ja, aber sowas, ja. Auch ein schönes Beispiel für Splatter-Effekte ist Lego Bionicle. Es ist ein Shooter und du schießt auf deine Gegner und es fallen immer weiter Lego-Steinchen raus.
Absolut, und es ist nicht mal ein schlechter Shooter gewesen.
Ja. Da hatten wir damals den Talk für Capcom wegen der Rising deutsche Zensierung. Wir machen einfach alle Zombies durch Gummibärchen ersetzen. Und die Zombies, und den Zombie-Mode gibt's dann als DLC-Paket nachträglich, aber alles ist aus Gummibärchen, und du haust auf diese Gummibärchen raus, und sie verlieren immer diese Gummibärchen, glibber.
Das wäre doch auch schön. Blut tatsächlich hat bei Berserk dafür gesorgt, dass das Spiel sich interessant gespielt hat. Was ich bei Berserk schade fand, und das ist auch ein allgemeines Problem, was sie noch immer in sehr vielen Bereichen haben, die Dimension der Schlachtfelder im Vergleich zu der Menge an Gegnern und zu der Menge an Aktivitäten. Ja. Also gerade die erste Mission, die du in Berserk spielst, da läufst du wirklich erstmal 5 Minuten einfach auf diese Festung zu. Also 5 Minuten, vielleicht 3 Minuten. Aber du läufst einfach auf diese Festung zu und Guts ist unglaublich langsam dabei.
Naja, er ist haust
dich dadurch.
Klobiger, ne?
Ja, aber es das hat das ganze Spiel sehr gebremst und du siehst halt diese karge Weite da vor der Festung und das ist absolut unattraktiv gewesen in dem Moment. Und das haben sie in vielen Spielen, gerade jetzt Dynasty Warriors 8 Empires, bestes Beispiel. Ein toteres Spiel habe ich fast nicht gespielt. Das ist so leer und du merkst halt wirklich, es ist einfach nur ein großer Kasten, wo so ein paar Hindernisse drin sind. Da passiert nichts. Da ist nichts irgendwie. Und dann eben als Konterbeispiel sowas wie Samurai Warriors 4-2, wo du mal einen Fluss hast und dann ist da einfach so irgendwie, was weiß ich, Schmetterlinge oder sowas. Das wertet das Spiel auf. Aber das machen sie in vielen Spielen noch nicht.
Das sind so Ambient-Effekte. Das lohnt sich halt auch einfach.
Wo ich es zum Beispiel ganz cool geregelt fand, war bei One Piece. Weil, also ich finde, ich bin echt sehr begeistert gewesen von One Piece Pirate Warriors 3. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das alles so gut miteinander funktioniert.
Nein, also wenn man die ersten Missionen hast du wieder von vorne eine Masse an Gegner, wenn die auf dich zukommen, wo du dir auch fragst, wo habt ihr so viele Piraten her? Also beim ersten Durchspielen der ersten Mission hatte ich, glaube ich, dann einen Killcount von 1200.
Also das erste ist ja bei der Marine. Da finde ich es absolut nachvollziehbar. Die Marine hat ja auch immer weiter Leute.
Und auch gerade im One Piece Universum.
Genau, aber wo du natürlich recht hast, bei Buggy. Wenn du dann im zweiten oder im dritten Level gegen Buggy kämpfst. Und es sind halt irgendwie endlos viele Piraten von Buggys Truppe.
Ja, weil er hat ja nur, selbst im Anime und so hat er auch nur 100 Piraten oder so gehabt. Also selbst da war der ja nicht so.
Ja, komm, welche Marinebase hat 1200 Soldaten auf einmal anhieb bereit, die sofort gleich aussehen, ne?
In One Piece, die Marine, die kommt, wenn die mit einer Base ausrücken, kommen die eben zumindest im Anime gleich mal mit 300, 400 Schiffen angerückt. Die ran voll.
die One Piece. Die übertreiben herrlich,
das
genau.
Das ist ein Argument, okay, das sitzen.
Aber die sterben zwar auch dann alle episch ständig, aber an sich ist die Marine halt doch randvoll.
Wenn man jetzt da aber drauf achtet und sagt, ja, das ist aber nicht logisch, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das falsche Spiel, wo man dann dran steckt.
Um die Logik geht's mir doch auch weniger. Es geht mir um diese Spielbarkeit, denn das ist so ein bisschen geführter ist, weißt du?
Ja, wobei du ich weiß nicht, du hast ja letztens geschrieben, Pirate Warriors hast du abgebrochen. Wo bist du ungefähr gewesen?
Nee, ich hätte es abgebrochen, weil es einfach One Piece nicht mein Ding war damals. Ich habe es auch weitergespielt.
Ach so.
Wieder.
Ja,
es ist nur,
weil da steigert sich ja auch der Schwierigkeitsgrad der Level. Also da hast du viel zu tun. Wenn du hier zum Beispiel, wie heißt der Panda? Dieser blöde Laser-Augen-Typ.
Ja, das war Panda, doch.
Bin ja, gerade der Kampf gegen den ist die reinste Qual, weil der irgendwie 8-mal da auftaucht. Da steigern sie sich schon.
Man muss dazu auch sagen, das Hauptproblem, was dabei besteht, ist vor allem, dass gerade bei der Steam-Version für den dritten Teil die Controller-Funktion nicht wirklich funktioniert, weil du hast mit jedem Tastendruck immer noch die PC-Tasten, die angezeigt werden und nicht die Controller-Buttons.
Ja, das ist doof, ja. Das mag ich auch in diversen Beat'em-Ups nicht, wenn da irgendwie die Automaten Knöpfe angezeigt werden und du fragst dich, wie soll ich das jetzt zuordnen?
Und genau, absolut. Das wird den Spielspaß teilweise raus, wenn dann in der Anleitung nicht steht, wie ich was zu drücken habe. Und das hemmt dann so ein bisschen den Spielfluss, wo ich mir sage, Leute, das hätte wesentlich schöner gemacht werden können.
Das tatsächlich, das stimmt. Ja, ich bin jetzt halt nur von der Konsolenversion ausgegangen und da macht's halt schon Spaß, gerade als Ruffy durch die Gegend zu kloppen. Und das, was mir am meisten gefallen hat, ist, wenn du dann bei One Piece Pirate Warriors hast du verschiedene Musu-Angriffe, die abhängig davon sind, wie weit du im Spiel bist. Und später hast du halt diesen Third Gear oder Fourth Gear-Angriff, wo Ruffy dann kurzerhand einfach mal schwarze Arme bekommt oder sowas. Und danach ist er, im Anime ist er ja dann auch ganz klein, weil halt seine Kraft irgendwie zu Ende ist. Und dann läufst du da halt auch ein paar Sekunden mit so einem Mini-Ruffy rum, der nichts machen kann. Aber das finde ich super lustig. Und dieses Level an Details finde ich klasse, weil du merkst, dass die Spiele sehr gut umgesetzt sind bezüglich des Universums, was sie gerade behandeln. Die achten sehr auf Details. Da sehe ich halt auch bei Gundam zum Beispiel. Bei Gundam ist es ja auch, da kannst du ja verschiedene Gundams mit verschiedenen Piloten steuern. Und die Gundams sind fast alle attraktiv zu steuern, gerade halt die namhaften Gundams. Wenn du jetzt so Sakus oder Panzer-Sakus hast, die willst du gar nicht steuern, aber die kannst du halt auch steuern. Das sind halt dann eigentlich nur so ein Oberkörper auf einem Panzer und du rollst durch die Gegend. Wow. Die machen halt auch nicht viel Schaden, aber du kannst sie halt freispielen und
they see me rolling.
Das habe ich, ich habe die PS3, habe ich mir dieses Jahr erst geholt, habe ich meinen besten Freund abgekauft. Und das erste Spiel, was ich mir geholt habe, war für 8 Euro Dynasty Warriors Gundam Reborn.
Nice.
Und das gibt's für PlayStation, glaube ich, nicht, ne?
Also doch, für PlayStation 3. Für 3 gibt's das.
Ja, okay.
Aber leider nicht für die 4. Ich würde mich so wahnsinnig freuen, wenn ein Dynasty Warriors Gundam für PS4 käme, weil es Gundams sind einfach geil. Gundams sind cool und es gibt ja extrem viele inzwischen auch. Und Reborn habe ich innerhalb von einer Woche oder sowas, habe ich jeden Abend, die PlayStation 3 habe ich im Schlafzimmer stehen und bin dann jeden Abend einfach ein bisschen früher ins Bett gegangen und habe da noch irgendwie 2-3 Stunden gezockt. Und in einer Woche habe ich alle Stories durchgehabt. Ist jetzt auch nicht umfangreich gewesen, waren auch keine anspruchsvollen Storylines, aber es hat halt unheimlich Spaß gemacht. Und das fehlt mir bei manchen Warriors-Titeln der Hauptreihen momentan, weil es macht mich mir so viel Spaß, weil es durch zu viele komplexe Regeln verändert wurde.
Ja, macht Sinn. Dem kann ich folgen.
Ich glaube. Was aber auch noch interessant ist, was jetzt auch in meinem Service-Zusammenfassungsabschluss gekommen wäre. Es kommt jetzt am 26.05. ein neuer Samurai Warriors-Teil raus.
Oh.
Der kombiniert das typische Hack'n'Slay mit Rollenspiel, und zwar Spirit of Sanada. Also es geht da,
sagt mir gerade gar nichts,
schwerpunktmäßig um Yukimura Sanada aus Samurai Warriors. Und man spielt ihm im Grunde von Kindesalter an.
Okay.
Und durchlebst so seine Epochen, hast dort Rollenspielelemente, du hast eine offene Spielwelt und kannst da rumlaufen, kannst Charaktere kennenlernen, kannst auch an Schlachten teilnehmen und sowas. Da bin ich sehr gespannt drauf, gerade durch die Erfahrung, die ich jetzt mit Tokiden 2 gemacht habe, das Rollenspiel wirklich funktioniert mit Dynasty Warriors.
Hm.
Also es braucht noch ein bisschen vielleicht, weil natürlich geht dann in diesen rollenspiellastigeren geht dieses Massenschlachten unter. Du kämpfst halt meistens gegen gegen Charaktere, die so 2-3 Schläge mindestens aushalten. Aber trotzdem finde ich das Spielprinzip ganz cool, weil sie jetzt diesen Schritt geschafft haben von wir gehen mal aus diesem Stupido-Spiel raus in mach mal ein bisschen mehr. Das haben sie jetzt geschafft damit. Und da freue ich mich auch auf Dragon Quest Heroes 2. Ich weiß nicht, habt ihr den ersten gespielt?
Dragon Quest schon lange nicht mehr, seit dem Super Nintendo, nee, seit der PS2.
Ja, da kam halt jetzt auch, ich glaube 2016 auch erst, kam auch ein Heroes-Teil raus, also so wie Hyrule Warriors, auch da so ein Lizenzding. War okay, du hattest kleinere Abschnitte, wo du dann eben auch mehr auf die Gegner einhauen musstest im Dragon Quest-Universum. Und jetzt kommt am 28.04. Im zweiten Teil ist es auch eine Open World, viel wieder Rollenspielelement, aber eben auch dieses Massenschlachten drin. Da bin ich auch noch gespannt drauf.
Das klingt tatsächlich sehr interessant. Also da interessiere ich mich dann doch mal sehr für, wie es dann laufen wird.
Ja, also das kommt natürlich dann von Square Enix, nicht von Koei, aber es ist, soweit ich weiß, ist es auch ein Omega Force-Titel. Bin ich aber gar nicht mal ganz so sicher, aber es wird mit erwähnt, auf jeden Fall.
Interessant.
Ja.
Da müssen wir uns dann, denke ich mal, überraschen lassen, was dabei rumkommt, aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut.
Ja, also ich bin immer an solchen Lizenzdingern interessiert. Bei Dragon Quest 1, das habe ich, also Dragon Quest Heroes 1, das habe ich. Da war ich dann halt wieder mal so ein bisschen so, ist nicht so. Aber wenn sie es jetzt so machen, wie bei Tokiden 2, wovon ich momentan auch ziemlich angetan bin, dann kann ich mir vorstellen, dass das was wird. Weil du hast ja, mit Dragon Quest hast du ja schon ein großes Rollenspiel-Universum. Und die Charaktere sind auch, ich weiß nicht, habt ihr Dragon Quest Builders gespielt? Oder, also du hast ja, Jonas, du hast ja seit Super Nintendo-Zeiten nicht. Dragon Quest Builders ist ja auch so ein bisschen wie Minecraft, bloß mit Story und das im Dragon Quest-Universum. Und die Charaktere von Akira Toriyama sind einfach super. Ich habe mich über die Schleims gefreut, die da rumhüpfen, gerade in Dragon Quest Heroes hüpfen die halt schön durch die Gegend in Builders, in Heroes auch. Und das finde ich richtig cool. Deswegen bin ich da auch wegen der Optik gespannt. Ich fand das auch schon bei Hyrule Warriors cool gelöst, weil da hast du ja auch diese eine eher Knuddeloptik und trotzdem so eine Schlachtwelt. Also
ja.
Bin ich auch drauf gespannt, ja.
Guck mal, das klingt auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Also da kann man, denke ich, sehr drauf gespannt sein. Gucken wir mal, was dabei rumkommt.
Auf jeden Fall werden wir in den Shownotes nach dem Cast dann die ganzen Trailer verlinken. Das Schöne ist, das macht dann der André. Und das heißt, ich werde wahrscheinlich noch jede Menge Recherchearbeit für ihn machen müssen, weil er sich sonst 3 Wochen tot sucht.
Du Armer.
Na, so wie ja. Ich mir einschätze, hat er eh schon alles fertig auf Linkliste.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. So, ich nehme auch mal an, der hat vorhin auch für unsere Maniacs Medienwoche, die ja letzte Woche gestartet ist, und jetzt die zweite Runde, da sind wir diesmal unabhängig voneinander mit aufnehmen, und er hat auch gesagt, er haut das nachher alles noch schön zusammen. Inzwischen sind wir da auch ganz flott. Was jetzt natürlich auch noch kommt, das habe ich über den Cast ganz vergessen zu erwähnen. Es ist bisher auch nur einer, der eingesprochen hat, aber der Lou von Philosophie und von I Know Your Game hat auch Interesse an dem Thema Dynasty Warriors gehabt, meinte aber dann, da ist er zu wenig in der Materie, weil er mit Dynasty Warriors 4 angefangen hat, aber es nicht weit gebracht hat. Der hat aber einen kleinen Beitrag aufgenommen von 1-2 Minuten oder sowas und hat auch noch einen ganz coolen Aspekt mit drin, den wir auch tatsächlich hiermit behandelt haben, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, sonst muss das ja nicht mehr so schön reingeschnitten werden.
Hallo, hier ist der Lou von Philosophie und einer Game. Ich finde, die Musospiele sind was sehr Außergewöhnliches, definitiv keine schlechten Spiele und in ihrem Genre auch der absolute Platzhirsch. Aber dennoch gibt es sehr viele Leute, die daran keinen Spaß finden, hört man immer wieder. Und auch bei mir würden die niemals in irgendwelchen Toplisten ganz oben auftauchen, obwohl ich da durchaus meine Freude dran habe. Was vor allem an dem katharsischen Gameplay liegt, mit diesen Combo-Countern im achtstelligen Bereich, was unfassbar befriedigend ist, da Menschen oder Gegnermassen wegzukombonen und das relativ anspruchslose, methodische Knopfgedrücke entspannt eben auf sehr seltsame Weise und dann nach einem harten Arbeitstag oder ähnlichem dann doch ein sehr guter Weg runterzukommen, wenn ein anspruchsvolleres Spiel etwas zu fordernd ist in diesem Moment. Bei mir persönlich funktioniert das Ganze aber eher so für 20 Minuten und danach fühle ich mich ziemlich unterfordert vom Core-Gameplay und bin von diesem seltsamen System mit Basen einnehmen und halten und der relativ unübersichtlichen Minimap in meinen Augen etwas überfordert und verwirrt, was dann wieder eher ins Gegenteil umschlägt. Als alleinstehendes Spiel würde ich mir deshalb Muso-Spiele nicht unbedingt kaufen, weil ich sie einfach dafür nicht ausgiebig genug konsumieren würde. Kurze Gameplay-Passagen in der Form wären aber eine unfassbar gute Ergänzung für Spiele mit so Hardcore-Gameplay à la Dark Souls, bei dem ich dann, nachdem ich von dem Core-Gameplay sehr gefordert und erschöpft wurde, dann dort 20 Minuten entspannen kann und wieder regenerieren, um dann eben wieder den nächsten Hardcore-Gameplay-Part angehen zu können. In dieser Form als Minispiel wären die für mich genau das Richtige. Im Falle von Standalone gebe ich meinen Controller dann aber wieder an Sascha und die anderen Moderatoren ab und bedanke mich, dass ich hier auftreten durfte und viel Spaß mit dem restlichen Cast. Tschüss!
Na, ich muss gestehen, ich habe auch nicht relativ viel gesagt zwischen euch beiden, weil die Kommunikation größer ist zwischen uns dreien, weil ihr beiden offensichtlich wesentlich mehr heile Herz und Leidenschaft reinbringt als ich.
Naja, dafür musste ich bei den ganzen Franchises und den Lizenzen aufhören, weil die habe ich nie gespielt.
Okay, ja gut, das ist der Unterschied zu mir. Ich muss halt wirklich die meisten Spiele, die ich kenne oder auf den Tisch bekomme, einmal antesten und anspielen, zum Schauen, wie ist das Spiel, muss eine Bewertung dafür abgeben und gucken, rentiert sich dieser Titel wirklich, um das Spielen ein komplettes 30-Minuten-Video zu füllen. Während ihr beiden mehr Zeit daran spielt, diese Spiele langfristig zu spielen. Wenn ich merke, ich habe da keinen Wiederspielwert bei irgendwelchen anderen Dynasty-Titeln, dann merke ich auch, dass es einfach für mich keinen Sinn hat, diesen Titel jetzt weiter zu spielen.
Ja, ja, also klar, und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, es muss catchen. Es muss Richtig. Am Anfang, muss es sich irgendwo mitnehmen. Und muss es an einigen Stellen noch gedreht werden, auf jeden Fall, aber nicht im Großen und Ganzen. Ich finde, inzwischen ist die Serie eigentlich ganz, ganz interessant und weise da auch wieder auf Warriors Orochi 3.
Ja, den habe ich mir vorgemerkt, den Titel.
Es ist wirklich einfach, ich feiere dieses Spiel, weil ich habe es damals für die Xbox 360 gekauft, hab's super gespielt und dann, als ich dann die PS4 hatte, war das einer der ersten Titel, die ich mir auch wieder gekauft habe.
Okay.
Weil es macht einfach unheimlich Spaß. Die Menge an Charakteren einfach.
Ich habe mir damals einen 6er für die Xbox 360 geholt, als ich ihn gesehen hatte, weil er günstig war und weil es beworben worden ist mit einem riesengroßen Plakat, weil die Spiele frisch rauskam. Und mit dem 6er hatte ich wiederum wirklich viel, viel Spaß.
Der 6er war auch ganz cool. Der war ja auch so ein bisschen, da hat's ja zum ersten Mal in Dynasty Warriors wirklich Interaktion mit der Umgebung. Mhm. Also das hattest du ja in Samurai Warriors, hattest du ja grundsätzlich so, dass zum Beispiel Hanzo Hattori oder Nene und wie heißt sie denn jetzt? Kunoichi, dass die irgendwo hochklettern konnten oder sowas. Das hattest du in Doch, du hattest in Dynasty Warriors 5 konntest du, glaube ich, auf Wachtürme klettern.
Ja, aber das ist auch nichts Besonderes. Du konntest auch für die Wachtürme zum Einstürzen bringen.
Konntest du aber auch im 6. zweiten Teil. Im zweiten Empire-Style. Da konntest du auch mit Hanzo und einigen der anderen Special-Charaktere.
Ja, ja, genau. In Samurai Warriors konntest du es ja immer.
Ich bin der Meinung, du konntest schon im allerersten zweiten Teil auf ein, zwei Türme klettern, weil es die Mission erfolgt hatte.
Ja, ja, genau. Aber du konntest halt jetzt nicht so interagieren wie in 6, wo du dann auch mal durch die Gegend schwimmen konntest und sowas. Da haben sie ja die Spielwelt wirklich aufgemacht. Komplett da gab es ja keine Grenzen mehr zwischen Ufer und Wasser und hast du nicht gesehen.
Und das fand ich eine sehr schöne Neuerung, so zwischen den Gaps, die da drin teilweise waren.
Ja. Genau,
auch die Waffen, wolltest du über Waffen nochmal reden, dementsprechend habe ich den 6er nochmal angeschnitten gerade. Stimmt. Und es ist ja am 6er auch extrem viele unterschiedliche Waffen.
Ja, da haben sie, das war ja so in gewisser Weise so ein bisschen Versuch eines Reboots der ganzen Kriege. Da hast du ja gesehen, es gab ja Umstylings, hat sie zwar in jedem Teil sahen die Charaktere ein bisschen anders aus, aber wir hatten es vorhin in der Vorbesprechung Lu Bu, der immer so ein pfauenmäßiges Outfit hatte, so mit viel Rosa und Weiß und Gold und Blau und so. Der ist ja dann einfach mal nur noch schwarz mit riesengroßen roten Federn gewesen und sah aus wie ein Panzer.
Allerdings.
Und hatte nicht mehr seine Lanze dabei, sondern hatte dann diesen komischen Bumerang, dieses Riesenwurfsternchen.
Naja, es ist ein vergrößerter Shuriken, ne?
Ja, viel vergrößert. Und er konnte ja das Ding auseinandernehmen und hatte zwei Lanzen. Und in 6 hattest du dieses Endlos-Kombo-System, wo du, wenn du den Gegner hochgehalten hast, dann einfach wieder weiter von vorne anfangen konntest.
Das da gab's ging nicht mehr zwei die. Zwei aber auch schon, bin ich der Meinung, im allerersten 2. Hochschleudern und wieder hochschleudern, wieder hochschleudern, wieder hochschleudern, genau. Wieder hochschleudern.
Ja, das konntest du in jedem Teil, aber in 6 gab es nicht mehr diese Kombos, dass du kleiner Angriff, großer Angriff hat dann irgend so einen Abschluss gegeben, sondern
das meinst du,
da hast du dann halt einfach immer weiter draufhauen können und hast irgendwie 100-Hit-Kombo. Und diese Angriffskette ging nicht an irgendeinem Punkt zu Ende. Das meine ich.
Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Gut. Ja. Das war gerade leicht missverständlich.
Aber den hatte ich fast nicht gespielt, den 6er, tatsächlich. Nicht? 7 hatte ich dann wieder gespielt. Ja, weil den 6er, das war zu der Zeit, da war ich Schüler und hat mir dann überlegt, ich kaufe mir lieber was anderes. Und dann waren die Warriors-Titel waren ja zu der Zeit entweder teuer oder gar nicht da.
Ja, und die sind ja auch heute teilweise noch teuer. So ist ja nicht. Ich meine, gut, heute verdienen wir Geld. Heute ist das alles ein bisschen anders. was ist das? aber auch damals kosteten die Teile ja, also egal ob heute oder damals, da kosteten die auch schon 60 Euro, wenn sie neu rauskamen. Das ist heute nicht viel anders. Ich habe eben gerade geschaut, was der, also für ein Orochi 3 wollen sie auf der PlayStation noch 25 haben hier, das ist in Ordnung. Aber da gibt's zum Beispiel noch den Warriors 4, den Samurai Warriors 4, den haben sie, der ist glaube ich auch gar nicht mehr so neu, ne?
Nee, der ist, glaube ich, von 2014 oder 2015 und 4.2 ist 2016.
Ja, und den Vierer, den haben sie halt auf, hier in Irland zumindest im PSN für immer noch 50 Euro. Die kostet immer noch viel Geld, die Teile, ne?
Ja, wobei die PSN-Preise sind ja zum Teil auch, also ich hatte, was hatte ich jetzt gesehen? Ich wollte mir heute Borderlands, die Handsome Collection holen. Die kostet momentan 12 Euro im deutschen PSN. Und würde sonst 60 kosten. Und du kriegst das Spiel ja im Handel, kriegst du die Boxed-Version für ungefähr 25 bis 30 Euro. Warriors Orochi sollte zwischen 15 und 25 kosten. Aber die Samurai-Warriors-Teile sind auch noch im Handel bei ungefähr 40 Euro.
Okay, I see.
Die werden auch, das ist halt auch die Sache, ne? Das ist eben trotzdem irgendwo so ein Randding. Es ist kein Mainstream, deswegen werden die Spiele auch weniger schnell günstig.
Weil sie die Masse nicht produziert werden, sondern über die Einzelelemente.
Die müssen halt die Marge reinkriegen, ne?
Genau.
Ja, nicht unbedingt. Teilweise, wenn das Spiel wirklich nur rumliegt und nicht verkauft wird, senken sie den Preis auch nochmal, aber das ist halt auch eher selten.
Ja, es ist halt auch so ein Request-Titel, ne? Den hast du selten in einem Laden.
Richtig.
Und dann hast du da vielleicht eine Version und nachbestellen ist dann halt auch wieder so ein Ding. Und deswegen kriegst du die Dinger dann eher online und da kosten sie meistens noch dasselbe Geld.
Gut, wir leben zum Glück in Zeiten, wo es langsam mehr und mehr auf digitale Versionen hinausläuft, wo du wirklich Steam-Galerien oder was anderes vollballerst.
Ja, außer ich.
Nee, ich habe auch lieber was Originales hier stehen, also von daher.
Ja, also ich hab's einerseits deswegen und zweitens, ich hatte hier Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Es hat irgendwie 40 Gigabyte. Ich habe 4 Tage daran geladen.
Ja gut, da ist ich hasse, für mich natürlich.
Du meinst ja auch, dass du eine relativ langsame Verbindung hast.
6 Mbit, ja.
Ja und, gut, für mich dann natürlich mit einem Gigabit ist natürlich eine ganz andere Geschichte. In der Zeit, die ich brauche, um zum Laden zu gehen und es zu kaufen, habe ich es 3-mal runtergeladen, ne? Das klingt total doof, aber das ist so. Der nächste Textor, der ist 500 Meter entfernt. Da muss ich mich anziehen, da muss ich hinlaufen 5 Minuten, dann dauert das immer 5 Minuten, bis ich es gekauft habe. Lass das mal 20 Minuten sein, die ich unterwegs bin. In der Zeit habe ich das Ding zum Mal runtergeladen.
Ja. Ich beneide dich. Aus tiefstem Herzen.
Ja, das ist halt, so ist das, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, aber dann lad ihr gleich mal in wenigen Minuten einfach mal Warriors Orochi 3. Ich bin gespannt, ob du mich danach hasst und mir unfollowst und dich über den Cast ärgerst, weil es Geldverschwendung war, oder ob du sagst, so eine danke Scheiße, für den
25 Euro zum Fenster rausgeworfen, das geht gar nicht. Ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben so das Wichtigste gesagt. Oder fällt euch jetzt noch was ein, was ihr dringend loswerden möchtet da zu dem Thema?
Mir tatsächlich so nicht. Wir sind halt wirklich eine ganze Menge an Sachen durch. Bin gut zufrieden.
Ja, also es war jetzt ein großer Mix aus Nostalgie, habe ich den Eindruck gehabt.
Absolut.
Man kann zusammenfassen, das Spielprinzip ist wunderbar einfach. Es ist was zum Kopf ausschalten. Es ist gleichzeitig eben, wie wir gesagt haben, gerade in diesen Lizenzdingern, was um schönen Einstieg zu haben in bestimmte Thematiken. Aber es ist jetzt natürlich nichts, was man vergleichen kann, was weiß ich, mit einem Final Fantasy oder irgendwas, was wirklich so, wo du lange ins Spiel rein brauchst, wo du viel im Spiel machst. Das ist jetzt, ich würde sagen, die Fanbase hier ist eher über die Jahre gewachsen, als dass sie durch einen bestimmten Titel entstanden ist.
Ja, also die Fanbase, die ist halt, die kommt halt mit der Zeit. Ich glaube, dieses Spiel ist absolut kein Spiel, wo du einen Trailer released, oder ich sag mal dieses Franchise, wo du einen Trailer für einen neuen Teil vom Franchise release und jeder sofort, oh mein Gott, so geil, muss ich kaufen, geht. Ja, das kommt, glaube ich, eher dadurch, dass du vielleicht mal durch Zufall reinstürzt oder eben aktiv drauf gestoßen ist von jemandem. Aber das passiert halt. Ja, da ist eher weniger dieses oh mein Gott, geil bei, finde ich persönlich.
Ja, ist auf jeden Fall, sehe ich auch so. Also es ist eben wirklich, wie schon am Anfang gesagt, es ist so ein Titel, entweder du liebst ihn oder du findest ihn scheiße. Also es gibt kein wirkliches Zwischendrin. Natürlich gibt's dieses, ja, ich spiel mal. Aber trotzdem kannst du dich dann, also du bist dann zerrissen. Es macht für einen Moment Spaß, den einen, und sonst findest es affig. Oder du findest es halt einfach super und spielst es total gerne. Also ist zumindest mein Eindruck. Und ich würde jetzt auch, wenn wir jetzt mal ganz realistisch sind, ich sehe gerade hier so in mein Regal und sehe da direkt frontal Red Dead Redemption. Wenn mir jetzt jemand sagt, möchtest du das neue Dynasty Warriors oder möchtest du Red Dead Redemption haben? Dann wird auch mein Griff nicht zu Dynasty Warriors fahren.
Nee, bei mir nicht.
Es ist, genau, das es ist so,
aber,
so ein Ding.
Das kannst du aber nicht vergleichen, weil bei Red Dead weißt du ganz genau, was du vom Spielerlebnis her hast, dass die Welt ganz anders aufgebaut ist, auch vom Spielstil her.
Ja, auf jeden Fall. Du kannst es nicht vergleichen.
Das ist so, als würdest du sagen, hey, möchtest du lieber Tetris spielen oder möchtest du GTA spielen?
Ja, aber es ist ja so. Tetris macht halt auch wahnsinnig Spaß. Aber du würdest nie sagen, ah, das hat so eine immersive Storyline und es ist so mitreißend und man hat so viele Möglichkeiten.
Nein, da gibt's
weil es sind Tower, einfach nur, ja, es gibt einfach nur Steinchen, die aufeinander fallen. Und so ist es hier auch. Du hast ein Spiel, das macht dir Spaß. Das kannst du immer spielen. Das finde ich gerade an den Warriors-Teilen so schön. Also gerade, ich empfehle es nochmals. Warriors Orochi 3. Jederzeit kannst du das Spiel anmachen, ein, zwei Schlachten machen, danach hast du ja erstmal wieder die Schnauze voll, weil du hast es ja schon mal komplett durchgespielt. Davon gehe ich jetzt mal aus, ne? Es ist definitiv auch eins der Spiele, was man ein paar Wochen am Stück spielen kann oder ein paar Tage am Stück spielen kann, worin man auf jeden Fall viele Stunden investieren kann. Aber danach hat es immer noch wieder Spielwert. Nicht jeder Teil gleich viel, aber es hat auf jeden Fall so ein Ding, dass du sagst, ach, ich habe jetzt noch mal Bock, ein, zwei Schlachten zu machen und dann ist auch erstmal wieder gut.
Absolut. Also wieder Spielwert ist definitiv da. Ja. Finde ich aber bei den alten Teilen, so beim Zweier, da sehne ich mich manchmal doch noch sehr nach, dass ich den Zweier mit seinem PlayStation verkauft habe. Das war schon schöner, der Zweier Empire.
Ich wollte den dritten, ich hatte jetzt fürs Vorbereiten hatte ich mir hier nochmal einen Gameplay-Trailer vom dritten angeguckt. ich vermisse dieses Spiel, aber ich vermisse nicht mehr die Grafik. Das ist auch krass, weil ich meine, klar, es ist jetzt 16 Jahre her, dass es rauskam, aber du hast die Grafik weitaus besserer in Erinnerung, als sie war.
Oh,
die
immer.
Ist wirklich schlimm. Die ist
das
so ist
genauso
schlimm.
wie beim Remastered-Version. Da denkst du immer, da hat sich doch jetzt nichts geändert oder so, bis du dann den alten Teil wieder anfasst. Ne?
Ja, genau.
Das
genau.
Ist ja einfach nur bei Remastered, dass du ja normalerweise heutzutage wirklich nur ein reines HD-Texturen-Update. Das war's ja auch schon. Vielleicht hast du dir die eine CGI-Cutscene, die ein bisschen angepasst worden ist, aber das war's. Du hast ja nichts am Gameplay
also
verändert
bei
oder
einigen,
eine Mission.
Ja.
Bei fast jedem.
Ja. Gerade aber bei manchen hast du dann eben. Also wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel sehe Skyrim, wir haben ja auch einen Skyrim-Cast gehabt, da haben wir schon ausgiebig darüber geredet, da war ich echt beeindruckt, was trotzdem noch ging. Auch wenn es für, es ist halt, ich bin Consolero. Für PC-Spieler ist sowas wie geile HD-Texturen natürlich nicht großartig interessant, weil ihr ballert dann halt Mods drauf, gerade bei Skyrim. Da sind ja einige Mods raus, da kommt keine Remastered Edition mit zusätzlichen Konsolen-Mods überhaupt dran. Aber für mich war da so ein Ding, okay, krass. Aber im Normalfall hast du wirklich nur ein bisschen schärfere Texturen. Das enttäuscht mich auch oft.
Ja, ich bin's halt gewohnt, dass die meisten nur schärfere Texturen haben. Und manchmal gönne ich's mir dann auch einfach aus purem Ego, dass ich so ein bisschen mehr bessere Grafik haben möchte.
Natürlich, darum ging es auch gerade nicht. Es ging darum, dass wenn sie schon so ein Reboot rausbringen oder eine Remastered-Version, dass sie wenigstens sich die Zeit nehmen könnten und dann das Soundmenü hinzufügen könnten oder bekannte Glitches und Bugs rauszunehmen. Nein, sie nehmen eins den gleichen Code, adaptieren eigentlich nur die Texturen und das war's.
Oder machen neue Bugs und Glitches rein.
Assassin's Creed 2.
Oh.
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Ja, gut, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Reboot oder Remaster von Dynasty Warriors 3 würde ich auch nicht wollen. Einfach, weil es hat sich viel getan seit dem dritten Teil. Es sind haufenweise Kämpfer dazugekommen. Es sind natürlich auch geliebte Features verschwunden oder in den Hintergrund gerückt. Aber trotzdem bin ich dann doch sehr froh, dass wir jetzt bei einem relativ dynamischen Spielerlebnis sind und weitaus größeren und interessanteren Leveln. Weil wenn du jetzt die alten Spiele spielen würdest, würdest du sagen, oh, es war doch weitaus weniger möglich, als ich dachte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Vermutlich.
Absolut.
Also vielleicht sind jetzt heute die Unterschiede nicht mehr so groß. Ich weiß noch, von 3 auf 4, das war ein krasser Unterschied, weil du dann in 4 hattest du plötzlich diese ganzen Panzer hier, diese Tiger-Dinger von Yu Jin und sowas. Aber trotzdem will ich nicht zurück dahin. Außer den Musu-Mode aus Samurai Warriors, den hätte ich gern wieder. Einfach um das blanke Schlachtfest zu feiern. Und das Ganze bitte mit der Grafik von Berserk.
Jetzt bin ich still.
Dann haben wir Killing Floor.
Oh, bitte nicht. Anyway.
Ja, da muss ich gerade noch eine Anekdote zu Killing Floor 2 erzählen. Ich war auf der Gamescom, ich glaube 2014 war das, und war der einzige Gast in der Besprechung dort. Das Geilste war, die waren total enthusiastisch, haben auch gezeigt, das ganze Blut, überall Blut, und sagen dann so, und das Beste, das bleibt die ganze Zeit liegen. Und in dem Moment dachte ich mir nur, und das Traurigste, so wird es bestimmt in Deutschland nicht rauskommen. Aber es kam ja raus. Es ist ja anscheinend ungeschnitten raus. Aber diese Freude, wie die sagen, and all the blood, all the gore is on the floor and it stays on the floor. Und ja, liebe Freunde, das wird dann die USK sicherlich cool finden.
Zensur, Zensur, Zensur. Ja.
Aber naja, es kam ja nicht so weit, das ist schön. Das ist ja veröffentlicht worden. Könnten sie mit anderen Titeln, die zum Beispiel Parkour in einer Zombie-Apokalypse einschließen, auch machen. Das wäre schön.
Kommt stückchenweise.
Aha. Zombie-Spiele stückchenweise.
Ja, die
schlechter Wort. Schlechter Wort wird's inklusive.
Der ist ja immer so ein Spruch, der ist ja uralt schon. Den haben wir ja schon seit Ewigkeiten im Sortiment.
Gut, ja. Ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und
immer wieder gerne.
Auch meinem Fanboy-Tum beigewohnt habt. Es hat viel Spaß gemacht und sicherlich trifft man sich auch nochmal zu einem anderen Gesprächsthema.
Ach, gerne.
Ich würde aber sagen,
dann habe ich hoffentlich auch wieder ein vernünftiges Mikro.
Ja, und Eis. Oder hast du jetzt ein neues Eis gehabt?
Nee, ich habe ja schon ein Headset ohne Kabel. Aber so lang, dass es dann die 20 Meter bis zum Aldi reicht, der unter meinem Apartment ist. So gut ist es dann doch nicht.
Ah, schade. Das ist schade. Dann kannst du ja jetzt gleich losgehen und dich dann mit Eis vollhauen.
Das ist der Plan. Ich habe schon die Jogginghose an.
Alles klar. Also dann, wir hatten ein schönes Fazit und im Anschluss wird dann noch der Lou und eventuell, falls noch jemand Bock hat, den ich noch anschreibe, noch weitere Gastbeiträge zu dem Thema Dynasty Warriors und ihre Ableger liefern. Gut, dann also nochmal danke an euch und jetzt schon mal danke an die Hörer. Teilt mit uns eure Erfahrungen zu dem Thema Dynasty Warriors sehr gerne. Ihr könnt auch absolut darüber abrunten. Ich habe kein Problem. Ich werde dann einfach wie Lubu zu euch kommen und euch mit einer Lanze zerschlagen. Nein, natürlich nicht.
Also ich wäre für Nobunaga, ja, einfach mal so eine Antimaterie-Bombe, das macht
ja
viel
genau,
mehr Spaß.
Genau. Ja, ich kann so schlecht fliegen, das ist die Sache. Aber ich könnte vielleicht eher so wie Juzu aussehen mit meinem Bäuchlein. Und einen großen Steinklumpen auf Leute draufkloppen.
Oh Gott.
Ja. Liebe USK, falls ihr das hört, nein, Dynasty Warriors fördert keine Gewaltfantasien. Ich bin so, das hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Bist du dir da ganz sicher?
Ja.
Okay.
Obwohl, ich habe schon sehr, sehr grinsend davor gesessen und den Killcount über 10.000 gebracht. Aber die Leute sind ja nur K.O. Das muss man ja auch noch sagen.
Ja, die sind nur K.O. Die sind nicht tot.
Das sind K.O.s. Ja, man semmelt mit einem riesengroßen Schwert durch die Leute durch und die sind nur K.O.
Du schießt denen brennende Pfeile in den Kopf, die sind nur K.O.
Ja, damals im feudalen Japan und im vormittelalterlichen China war man halt härter im Nehmen. Ganz einfach.
Absolut.
Man hatte ja nichts. Ja? Gut, also nochmals Dankeschön und hoffentlich nochmal. Dann sage ich jetzt mal Tschüss und ihr könnt euch auch noch verabschieden.
Ja, super, dann vielen lieben Dank. Hier dieses Klatschen, das mache ich dann auch jetzt nochmal. Das haben wir am Anfang schon gemacht. Und immer
Spaß
gerne wieder.
Ja, Dankeschön.